Moin moin, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica. Diese Woche mit einer speziellen Version, denn was ihr hier hört bzw. seht, ist die erste Ausgabe von Radio Ravnica Live, das wir am 4. Juli 2022 auf twitch.tv/gamerestreamed gestreamt haben. Dort haben wir uns halt eben das Livestreaming-Setup so aufgebaut, dass wir da eben, dass es so ein bisschen wirkt wie Radio Ravnica, dass wir live mit euch interagieren können, mit Sachen im Chat, dass wir auch auf Themen eingehen, die ihr uns entweder schon in den YouTube-Kommentaren oder auf Discord oder eben auch live im Chat gestellt hat. Und dementsprechend, ja, habt ihr hier hoffentlich sehr viel Spaß an dieser ersten Live-Version. Wenn ihr in Zukunft auch dabei sein wollt, dann solltet ihr twitch.tv/gamerestream folgen. Dort werde ich halt eben ankündigen, wann wir das nächste Radio Ravnica live machen. Spoiler Alert, es ist vielleicht schon sehr bald. Dementsprechend sehen wir uns hoffentlich live. Und wenn nicht, nächste Woche wieder mit einer nagelneuen Ausgabe Radio Ravnica. Viel Spaß. Ja, Marc, wie geht's dir jetzt, wo man dich auch hört?
Ja, gut, ich bin gespannt, wirklich, wie das heute abgeht.
Ja.
Und wie das Ganze dann läuft.
Ja, ich auch. Also die Idee ist wirklich, dass wir hier heute. Dass wir heute eine fast normale Radio Ravnica-Folge machen, wo ihr aber quasi im Chat interagieren könnt, beziehungsweise auf Sachen eingehen könnt und wenn wir halt irgendwas, wenn wir irgendwie Kacke labern oder so, dass ihr dann eben eingreifen könnt. Und natürlich am Ende das Ask Us Anything, was wir normalerweise haben, das soll einfach ja, live sein. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt sie gern schon mal rein, aber schreibt sie euch vielleicht besser in den Hinterkopf auf, damit wir darauf eingehen, wenn wir das nochmal anmoderieren. Wir haben ein paar Themen vorbereitet und ich denke mal einfach, ich leite einfach mal durch, was wir da heute so haben. Denn alle Themen kommen von euch auf verschiedenen Plattformen zugeschickt. Wir haben zum einen das Thema Magic the Gathering Support Tools. Das ist eine Frage bzw. ein Themenvorschlag von D4DL4R. Sehr kryptischer Name. Der uns mal gefragt hat, was denn so für Support-Tools für Magic the Gathering es gibt, was wir so nutzen und ja, was uns dazu alles so einfällt. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Thema, um das einfach mal allgemein ja, zu besprechen. Dann ein Thema, was ich weiß, was sehr beliebt ist bei den Leuten da draußen, und zwar Modern. Passenderweise ein Thema vorgestellt, beziehungsweise vorgeschlagen vom MTG Modern Dude. Er hat gefragt, beziehungsweise uns halt den Vorschlag geschickt, das Thema Modern, das Format, Einstieg, Invest, Budget und Vor- und Nachteile des Formats. Und wir haben es beide mal gespielt, wir haben beide sehr starke Meinungen dazu und dementsprechend wollen wir das so ein bisschen thematisieren. Zu guter Letzt haben wir noch von Husak, quasi aus den YouTube-Kommentaren tatsächlich, die Frage, wo mit welchen Karten man bei The Brothers War rechnen kann. Und ne, was man halt so aus der Lore, was wir da schon wissen über das Set, was man da halt alles so ja erwarten kann. Und wie gesagt, wenn dann wir denn noch Fragen haben, beziehungsweise wenn ihr noch Fragen habt, kommen wir zum Ask Us Anything. Und ja, ich muss sagen, es fühlt sich schon direkt anders an. Weil normalerweise moderieren wir so in den Äther rein. Und jetzt sehe ich die ganze Zeit Responses live dazu. Moin DK31.
Nein, das ist okay für mich. Ja, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Danke.
Also, ne, vergibt es uns, wenn es ein bisschen awkward wird. Aber hey, dafür sind wir da, dafür testen wir es aus. Ja, Marc, mit welchem Thema möchtest du denn am liebsten anfangen?
Boah, ich würde sagen, wir machen einfach von vorne nach hinten durch, oder?
Okay. Dann fangen wir einfach mal an mit ja, dem Thema MTG Support Tools, Apps, Webseiten, sowas alles. Ich würde mal sagen, wir ich fange mal an mit dem Thema, was sind denn so Kanäle, die wir nutzen, um uns zu informieren über Magic the Gathering? Fangen wir erstmal ganz standardmäßig an, bevor wir irgendwelche Tools nutzen. Wo informierst du dich über Magic the Gathering hauptsächlich?
Ich meine natürlich, Mythic Spoiler ist zum Beispiel für mich die Seite to go für Spoiler. Mhm. Weil die sehr, sehr schnell sind und sehr, sehr schöne Bilder haben. Früher war es Magic Spoiler, aber das ist halt gar nicht mehr der Fall. Die sind sehr, sehr langsam geworden und eher nicht so. Mhm. Es gibt eine relativ gute MTG News Seite, Einfach MP News GG ist, glaube ich. Hm. Und das sind so die zwei, drei Seiten, wo ich hauptsächlich drauf gucke. Ansonsten kriege ich halt super viel zugespielt über Instagram, über Twitter und Ähnliches.
Ja. Ja, das da, also das ist ja das Ding, ne? Wir offenbaren euch jetzt quasi die Sources, die wir nutzen, um unsere Informationen zu kriegen. Tatsächlich das erste oder ich sag mal so das, wo wir oder wo ich die meisten Informationen erstmal herbekomme, ist das sogenannte Mothership, also die Webseite von Wizards of the Coast selbst. Was glaube ich magic.wizards.com beziehungsweise .de ist, wobei da auch schon direkt der erste Tipp ist, geht nicht auf die deutsche Seite. Die deutsche Seite, die hat keine Newsartikel meistens, die hat sehr, sehr veraltete Artikel und nicht alles, was auf dem internationalen Punkt landet, beziehungsweise was auf .com landet auch auf .de, was halt immer sehr verwirrend ist, gerade wenn man beim Browser das eingestellt hat, dass er automatisch die Seite switcht. Und ja, das ist auf jeden Fall so Quelle Nummer eins. Sonst, ne, was schon viele auch im Chat schreiben, ne, Social Media, YouTube, Instagram, das sind so, da kriegt man immer so Sachen her, so irgendwelche, ne, wenn ein Hashtag irgendwie bei vielen Leuten, die man so verfolgt, auf einmal immer wieder auftaucht, dann auf einmal hat man so, okay, ja, da sollte ich vielleicht mal reingucken, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und wie auch schon gesagt wurde, ich habe tatsächlich vergessen, den Judge-Discord zu erwähnen, wo ich vielleicht ja. wieder mal Listen rausklaue für gewisse Commander-Decks. Mhm.
Ja, das ist sowieso so ein Thema. Ja. Wie gut findest du quasi Discord als Plattform für solche News, für Informationen?
Tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe einige verschiedene Discord-Channel, auch von YouTuber-Kollegen und Ähnliches von uns. Mhm. Und da muss ich sagen, gerade wenn es da um Talk geht, so Leute, die sind da irgendwo was am Free-Talken oder es gibt ja auch explizit Spoiler-Channel oder Leak-Channel oder Ähnliches. Also wenn man die nicht auf stumm geschaltet hat, dann kriegt man da sehr, sehr viele Informationen sehr, sehr schnell mit und die auch teilweise sehr gut mit Quellen und so weiter. Weil die Leute haben sich angewohnt, nicht nur zu schreiben, ey, die Karte kommt, sondern die schreiben meistens halt direkt ein Bild dabei oder einen Link oder sonst was. Das heißt, wir haben direkt eine Quelle dabei, was auch schon ziemlich geil ist.
Ja, total. Und das ist auch was glaube ich, nicht alle Leute wissen bei Radio Ravnica. Aber wir schreiben wirklich in jedem oder beziehungsweise unter jedem Video von einer Woche. Also, sagen wir mal, wir haben jetzt zum Beispiel die Radio Ravnica-Folge 151 gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist die aktuellste. Und du hast unter jedem Video ein Quellenverzeichnis mit allen Links. Dasselbe auch bei Spotify oder so. Das heißt, dort seht ihr eigentlich auch schon immer ganz gut, wo wir unsere Quellen eben her haben. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, auch zum Beispiel sowas wie Reddit oder eben Facebook, weil häufig sind es auch so gefühlte Fakten, sage ich mal. Also es ist schon viel auch sowas wie, ich habe mal gehört, jetzt gerade Double Masters ist so ein Thema, ich habe gehört, jetzt ist da wenig Supply da. Und es ist dann immer schwierig für uns, sowas dann eben auch zu belegen. Und ist dann halt sehr häufig daran gekoppelt, dass wir dann auch einfach nur dieses Gefühl umschreiben oder dass wir, ne, ja. Das ist halt dann immer so, oder manche Leute dürfen halt nicht offen darüber reden, woher sie es haben, obwohl es eine zuverlässige Quelle ist und es ist so ein bisschen, das macht es so ein bisschen schwieriger. Aber ja, das ist so ein bisschen, der Punkt, also wie gesagt, Mothership, Social Media ganz viel. Bei mir kommt noch ein bisschen dazu andere eben Content Creator, gerade aus dem amerikanischen Raum. Also ich weiß, dass zum Beispiel Pleasant Kenobi ist extrem schnell, was so News-Sachen angeht. Meistens immer mit so einem leichten Salzfaktor in seinen Videos mit dabei. Ich weiß nicht, wie findest du andere YouTuber, die so Sachen sehr schnell besprechen oder kennst du da noch ein paar?
Ich weiß nicht, mir wird ja immer vorgehalten, dass ich die ganze Zeit nur salzig bin, dementsprechend
Salzbad
geil von anderen YouTubern reden kann. Ich finde es halt immer wieder schwierig, weil andere YouTuber sind für mich wie Wikipedia, weil die haben auch ihre Quellen. Und dann gucke ich mir lieber die Quellen an von den anderen YouTubern, wenn sie sie angegeben haben. Wenn sie sie nicht angegeben haben, dann ist das für mich genauso unseriös wie ein Reddit-Post, der keine Quelle hat. Also es kommt aufs selbe hinaus. Aber wenn, so arbeite ich auch, wenn ich irgendwie irgendwas suche, ich nehme nicht den Wikipedia-Artikel, aber ich gucke, wo Wikipedia seine Quellen her hat und lese die Quellen durch, ob die anständig sind. Und so würde ich, beziehungsweise so mache ich es mit anderen YouTubern auch.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Vor allen Dingen, also ich gerade andere YouTuber bzw. andere Content-Creator auf allen möglichen Plattformen, ist tatsächlich sehr sehr gut, um so eine Meinung einzufangen. Wie zum Beispiel, wenn jetzt irgendeinem, was soll ich sagen, zum Beispiel MTG Finance ist immer so ein Ding. Bin ich nicht so drin, da bist du, glaube ich, eher so der Ansprechpartner. Ich weiß nicht, ich kann mich zum Teil halt immer bei dir quasi auch informieren bzw. darauf verlassen, dass du da so eine grundsätzliche Ahnung von hast. Aber ich nutze dann immer so andere Social-Media-Kanäle und herumkommandieren schreibt auch tatsächlich im Chat Twitter ganz gut. Ja, da gucke ich auch schon mal rein, einfach nur um zu gucken, wie so die Stimmung ist, wie so grundsätzlich Sache ist, wobei man auch da wieder sagen muss, Twitter ist häufig sehr einseitig, was die Diskussion angeht. Also die lautesten sind halt häufig die Leute, die halt eben, ne, die dann eben sich darüber aufregen. Weil wenn es dir generell gut geht, hast du selten den Impuls, darüber was zu schreiben. Aber es kann halt schon mal ganz gut sein, um so ein paar Kritikpunkte aufzuschnappen und zu sagen, ja, ich habe gehört, dass viele Leute beschweren sich über XY. So. Und das ist halt eben so ein ganz guter Indikator dafür. Aber andere Tools, die wir nutzen, was da tatsächlich sehr im Raum steht, sind, ich würde mal sagen, ich sag mal, die Punkte, fangen wir erstmal mit den Sachen an, die unstreitbar sind. Sowas wie, was ist zum Beispiel die beste Webseite, um Karten zu recherchieren, Einzelkarten zu suchen, etc. etc.
Scryfall.
Ja, das ist ziemlich einfach abzuhaken. Ja.
Ja, das ist ziemlich einfach, tatsächlich, ja.
Tut euch selbst einen Gefallen, keinen Gatherer zu benutzen. Ja.
Nein. Gatherer ist wirklich, wirklich veraltet. Mhm. Auch wenn er mittlerweile in der Companion-App teilweise mit drin ist. Auf den neuesten Versionen der Companion-App ist der Gatherer mit drin. Ja, nutzt bitte trotzdem Scryfall gefühlt, weil Scryfall ist einfach so viel besser.
Ja, und vor allen Dingen Scryfall, du merkst halt auch wirklich an, die nehmen das halt auch wirklich ernst, weil zum Beispiel, wie soll ich sagen, also zum Beispiel sowas wie jetzt bei Alchemy Horizons, wo wir über diese 5 verschiedenen Varianten von einer Karte gesprochen haben, da ist wirklich jede einzelne Version nicht nur zu finden, sondern halt auch eben verlinkt mit der Karte, womit sie korrespondiert. Oder verschiedene Versionen von Digital-Exclusive-Karten sind da eben auch mit eingeführt. Oder auch, wenn's spezifisches Artwork von einem Token oder sowas zum Beispiel gibt, findet man das halt eben alles verlinkt. Und als Content-Creator auch sehr spannend. Beziehungsweise daher nutze ich auch immer die PNG-Download-Funktion. Weil normalerweise, wenn du dir die Karten einfach abspeichert hast, sind die halt so rechteckig. Und die wenn du Download PNG klickst, hat er halt quasi wirklich diese abgerundeten Ränder von den Karten, was halt echt sehr, sehr praktisch ist. Für Thumbnails oder Einblendungen oder sowas. Sieht sehr
richtig,
viel cleaner
aus. Richtig, gerade für Thumbnails nutze ich das auch ziemlich, ziemlich häufig, weil ohne das müsstest du die ganze Zeit hingehen, müsstest anfangen, dieses Dinger da rauszu. Nee.
Ja, ich hab's mal probiert eine Zeit lang, aber es ist ein Haufen Arbeit dafür, dass du einfach jetzt, wenn du alternativ einfach die Karte in Photoshop reinziehen kannst und gut ist, dann ist es auf jeden Fall echt Hammer. Ja, das auf jeden Fall dazu. Jetzt aber der nächste Punkt, wo er ist vielleicht ein bisschen strittiger und da kommt es auch sehr auf Präferenzen alles, sowas wie Online-Deckbilder. Ich weiß nicht, nutzt du erstmal Online-Deckbuilding und welche Webseiten hast du verwendet, beziehungsweise was verwendest du aktuell?
Ich habe eine ganze Menge verwendet tatsächlich, weil ich schon sehr, sehr früh angefangen habe, auf irgendwelchen komischen Plattformen meine Decks abzuspeichern. Mhm. Und mittlerweile bin ich tatsächlich einfach bei MTG Goldfish gelandet. Ja. Das ist die Plattform, die am einfachsten ist, die am schönsten aussieht, meiner Meinung nach. Und gerade der Visual Card View ist für Content Creator oder Leute, die halt irgendwie ein Deck posten wollen oder wie ich das ja hier wieder mal bei Twitter mache, einfach mal eine Umfrage mache, was haltet ihr von dem Deck oder sonst was, einfach Gold wert. Es sieht so viel schöner aus wie bei vielen anderen Sachen. Hm. Statistisch gesehen hast du bei Goldfish, glaube ich, die wenigsten Statistiken.
Ja.
Also es gibt wirklich bessere Plattformen, die so viel mehr Statistiken dir geben mit Mana-Drops und wie viel Mana-Symbole du hast und wie viel Land dein Land jetzt ist und so weiter und so fort. Aber Goldfish ist halt für einen Casual-User, der nur auf die Schönheit achten muss, weil ich muss da ja nur meine Decks, die ich für Decktags und Ähnliches bei mir im Channel nutze, hochladen. Dann soll es schön sein, weil ich weiß, dass die Decks funktionieren, sonst würde ich sie nicht posten.
Ja.
Und ja, was Kenshin gerade schreibt, Tapped Out ist das, wo ich davor ganz, ganz viel gemacht habe. Ich mag die Seite, weil sie sehr, sehr viele Statistiken hat. Die Seite hat eine lange Zeit lang das Card-Market-Problem gehabt und war andauernd down. Dementsprechend, ja.
Ja, ich sehe auch noch ein paar andere Seiten, zum Beispiel Cardefact, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Moxfield kenne ich auch.
Cardefact ist auch mehr, glaube ich, ein Joke, weil das ist eine Zeitschrift.
Ach so, okay. Hatten die so Blankouts, wo du dann eintragen kannst.
Ich muss mal gucken, ob es das mittlerweile auch als Webseite gibt, aber ich kenne das nur als Zeitschrift.
Ja, okay. Sonst halt wirklich Moxfield, das war was, was ich tatsächlich länger versucht habe, mal also wirklich als Deckbauer für mich zu etablieren. Aber wie du schon sagst, das ist irgendwie eine Mischung aus cleanem Design, aus das, was ich halt eben brauche. Und ich brauche halt nicht unzählige Stats. Also es ist halt eben das Ding, ne? Mir reicht halt, wenn mir angezeigt wird, ne, wie viele Länder, wie viele Kreaturen, wie viele Spells. So, mir fehlt halt, oder ich muss halt eben die Kreaturen, Spells, Enchantments und so weiter separat gelistet haben. Und eben mit dieser Update-Preview-Funktion, während du baust, also wer diesen Stream schon mal verfolgt hat, der weiß, dass ich halt hauptsächlich, wenn wir Decks brauen, eben das auch auf Goldfish mache. Und ich check einfach mal immer so gegen, um zum Beispiel zu sehen, wie viele Karten habe ich gerade drin, so wie viele Kreaturen habe ich drin. Und es gibt sehr viele, die das eben nicht machen, die dann einfach nur die Standardliste einfach hinzeigen. Oder die Sortierung ist irgendwie komisch. Und keine Ahnung, irgendwie ist das so eine Mischung aus Gewohnheit und Einfachheit, wo wir halt eben, oder wo ich halt eben sage, okay, Goldfish funktioniert einfach am besten. Eine andere Seite, wo ich probiert habe, mal zu arbeiten, ist tatsächlich die Scryfall-Deckbilder, wo ich sehr interessant finde, weil Scryfall sehr intuitiv ist im Kartenfinden und auch im Karteninformationen bieten, aber auch der Deckbauer dort. Ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht schön sortiert, wie du deine Decks dann findest. Ne? Du hast halt irgendwie immer noch ein bisschen Information Overload. Das sieht halt mehr aus wie so eine Excel-Tabelle. Und da finde ich es halt, ja, also ich bin da auch ganz bei dir eben. MTG Goldfish ist da mein Hauptpunkt, wo ich halt eben die Karten eben, oder wo ich mir halt eben Decks baue. Der nächste Punkt ist quasi Informationen zum Decks kreieren. Also sowas wie zum Beispiel, ich glaube, eine Seite, auf die wir sowieso noch hinkommen und gerade mit herumkommentiert im Chat, die werden das wahrscheinlich auch unterschreiben. EDH-Rack ist, glaube ich, so ein bisschen die Go-To-Seite für Informationen, wenn es um Commander-Decks geht, oder?
Ja, also Commander gibt's praktisch keine andere. Aber ja, ist halt Commander.
Ja, ist nicht so unser Cup of Tea, aber tatsächlich ist halt EDH, also meistens, wenn ich halt sage, okay, ich baue jetzt ein Commander-Deck oder ich will mal so ein bisschen rumhauen, ist halt EDH-Track offen, dann MTG Goldfish, um halt eben das Deck selbst zusammenzustellen und dann halt Scryfall, um individuelle Karten zu recherchieren. Das ist halt, also ich glaube auch EDH-Track hat recht wenig Konkurrenz, was dieses Feld angeht. Aber wo es deutlich spannender wird, ist tatsächlich Informationen für andere Formate zu sammeln. Gibt es da irgendwelche Seiten, die du regelmäßig heimsuchst, um einfach zu gucken, wie gerade, was wird zum Beispiel gerade in Legacy gespielt oder was sind aktuelle Turnierergebnisse für Legacy?
Tatsächlich gibt es dafür mehrere Seiten. Es gibt keine, zumindest kenne ich keine, wenn doch, schreibt sie mir bitte, explizite Seite für Legacy. Aber es gibt halt viele Turniere. Es gibt natürlich MTG Goldfish. Ja. Da sind halt sehr, sehr viele Online-Turniere drin. Und die Online-Meta, gerade im Legacy, ist halt eine ganz andere wie ein Paper. Und es ist da manchmal ein bisschen schwieriger, was zu machen. MTG Top 8 ist eine sehr, sehr gute Seite. Und was ich in letzter Zeit immer öfter benutze, ist tatsächlich Deckstats.
Oh, okay.
Deckstats ist eine Seite, die weltweit alles sucht und alles zusammenwirft, egal was es ist. Und im Endeffekt MTG Goldfish, MTG Top 8 und so weiter einfach abgrast. Aber auch gleichzeitig auch sowas wie Hyrule und ähnliches, also die ganzen japanischen und asiatischen Turniere mit reinnimmt. Wodurch du halt wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür bekommst, was overall gespielt wird. Und die Seite sieht am Anfang sehr, sehr strange aus, ist aber meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen besser als MTG Goldfish und als MTG Top 8.
Ja, also ich bin da auch, also grundsätzlich, wenn es einfach nur darum geht, ein allgemeines Verständnis zu bekommen von einem Format, ist es halt auch bei mir MTG Goldfish. MTG Top 8 habe ich sehr lange verfolgt, aber gerade zu Corona habe ich halt gemerkt, dass dort die Einsendungen ein bisschen abgenommen haben. Also es war da nicht mehr so up-to-date, wie ich es irgendwie ganz gern hätte. Ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr so richtig reingeschaut. Aber sonst, ja. Es gibt tatsächlich auch noch, also ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich meine bei Magic GG, also der offiziellen Wizards of the Coast Seite, dort gibt's halt eben ja auch Tournament Reports, aber nur von den offiziellen Turnieren. Irgendwo in den URLs vergraben findet man auch sowas wie Magic Online Ergebnisse, aber da bin ich auch halt mehr dankbar, dass dass sowas halt eben über solche Zweit- oder Drittseiten halt eben aufgegriffen werden, dass man sich die nicht selber raussuchen muss. Aber ja, wie ist es denn allgemein mit Turnierergebnissen? Haltest du oder hältst du die Sachen, die du so online findest im Meta, findest du die akkurat?
Schwierig. Also gerade, wie gesagt, wenn es um Magic Online geht, ist es halt echt seltsam im Vergleich. Mhm. Also Paper Magic ist halt immer noch was anderes und von MTG Arena mal ganz zu schweigen und Standard. Weil das Problem einfach darin belegt, dass wirklich sehr, sehr viele Leute einfach Quatsch streamen und Quatsch YouTube-Videos machen, damit sie Klicks bekommen und Views bekommen. Weil niemand will sich das 400. Deck-Tag von UR Phoenix angucken in Pioneer. Niemand, ja, also niemand braucht das mehr. Wenn aber jetzt jemand sagt, hey, ich spiele, keine Ahnung, Blue-Black Phoenix. Mhm. Also, hä, wie die mir Phoenix, was? Gucken das an und dann läuft das vielleicht gut, weil der Streamer oder der YouTuber halt nicht, oder die YouTuberin, der Streamerin, es irgendwie raussucht, dass er natürlich einen guten Run zeigt.
Ja.
Und dann bauen das Leute nach. Aber dann halt auf Online und nicht auf Paper, weil im Paper müsst du erstmal Geld in die Hand nehmen, müsstest dir Gedanken darüber machen, würdest merken, hey, das Deck ist Quatsch. Aber wenn halt 50 Leute dieses Deck spielen, werden zwei weitere damit in die Top 8 kommen. Mhm. Und schon denken alle, boah, das ist ein Deck. Ja. Und dann probieren sie es im Paper und merken, boah, das ist kein Deck. Und deswegen finde ich halt gerade online super, super schwierig, die Decklisten zu sehen von Online-Arena, also Arena oder MTGO-Ergebnissen.
Ja, absolut. Also was auch gerade im Chat gesagt wird mit MTG Goldfish, Thema EDH-Artikel. Also ich finde generell, die Artikel haben mehr Gehalt als die reine Tierliste, beziehungsweise die Tierliste. Einfach nur, weil die Tierliste nicht mal die Win-Lose-Percentage quasi mit aufnimmt. Also es ist rein, wie viele Leute haben dieses Deck bei einem offiziellen Turnier, sei es Magic Online oder ein Turnier, was man eingeschickt hat, wie viele Leute sind damit aufgetreten? Und so hast du manchmal etwas falsche Angaben, beziehungsweise man muss einem bewusst sein, was das Metagame quasi anzeigt. Also wenn jetzt Thema Pioneer ganz weit oben steht, Mono Green Devotion, ist dann also ist das beliebteste Deck, dann heißt das nicht, dass es auch gleichzeitig das beste Deck ist. Und da komme ich jetzt quasi zu meinem zweiten Pick. Wenn es halt Format spezifisch sein soll, dann geht's halt wirklich gerade bei Pioneer nichts momentan über playingpioneer.com, was halt eben einfach die Seite ist, wo, ne, da sind super viele Leute vom Fan, also die halt einfach Fans, Content Creator, Turnier Grinder sind, die sich eben damit beschäftigen und die halt eben eine Tierliste auch aufgestellt haben, wo sie quasi redaktionell überlegen, wie das sinnvoll ist. Also, ne, die haben auch quasi, ne, die haben es in S, A, B, C, D Tier gegliedert und dann halt FNM All-Stars und ich glaube Off-Meta beziehungsweise Archiv-Decks. Und das ist eigentlich immer ein ganz guter Hinweis, eben weil man dann weiß, die Leute, die das eingestellt haben, das sind eben Leute, die dieses Format eben kennen, die das schon eben super krass gespielt haben und die dann auch das richtig einschätzen können. Und sowas würde ich mir eigentlich wirklich wünschen für alle Formate, dass du so nochmal eine Redaktion hast, die da irgendwie drüber kommt. Oder siehst du potenziell Probleme damit?
Also ich weiß ja, dass gerade im Legacy Leute super hart detektiert sind. Und im englischen Bereich haben wir super viele Podcasts, die sich mit Legacy auseinandersetzen. Und auch ziemlich gute Podcasts, die auf Englisch podcasten. Mhm. Jetzt nicht unbedingt alle aus England oder Amerika, sondern ich weiß zumindest Beispiel vom jetzt fallen Namen nicht ein, natürlich. ganz schwierig. Egal. Mehrere, die halt dann aus Deutschland oder Eternal? Egal. ich weiß halt, dass es halt einige gibt aus dem deutschen Bereich auch, die auf Englisch immer noch mit dann halt Legacy machen. Und so kannst du ganz, ganz viele verschiedene, ja, unter anderem halt mit Julian. Und da kannst du halt ganz, ganz viele verschiedene Podcasts finden, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt nicht diese eine zentrale Seite dafür. Es ist nicht so, dass einer sagt, hey, auf meinem Podcast sammle ich jetzt alle Legacy-Leute, die irgendwie Ahnung davon haben oder Content Creator machen. Oder wir machen alle Modern-Leute, wer auch immer das noch ist, auf irgendeiner Seite oder so. Deswegen, also es ist sehr, sehr wenig leider. Das gibt es, glaube ich, einfach nicht.
Ja, ich finde das interessant, weil wir gerade, ich würde mal sagen, die Good Old Times in Anführungszeichen, also die Leute, die, also die Hochzeit von, ich würde fast sagen, eben Draft und Modern mitbekommen haben, wo noch drei Blockstrukturen und so weiter war, wo es halt jede Wochenende gab es irgendwo einen Grand Prix, den man grinden konnte. Da gab es ja eine richtige Hochzeit, wo auf vielen verschiedenen Kanälen eben Leute eben auch Artikel geschrieben haben. Das war gang und gäbe, dass halt eben Leute dann sowas gemacht haben wie, hey, ich bin jetzt auf dem Grand Prix und habe mich vorher damit beschäftigt, schreibe einen Artikel, damit ich es mir finanziere. Und viele Leute haben das gelesen, weil einfach sehr viele Grinder unterwegs waren. Und man merkt, glaube ich, bei der Content Creation, und vielleicht liegt es halt auch an den nischigen Themen, was jetzt halt eben Legacy und Pioneer teilweise angeht, dass halt eben einfach nicht so viele Leute eben da sind, die eben, sorry, ich bin kurz abgelenkt, weil gerade die Leute ausrasten. Vielen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die gerade es mit Prime subscribed haben. Also da unter anderem Tellerrand-Syndrom, danke für die 3 Monate. MTG Senf, danke für den Prime-Sub. General Götterspeise, danke für den Sub. Ludacris Fox, danke für den Prime-Sub. Das ist jetzt tatsächlich gerade einfach so ein Hype-Train entsteht, wo ich dachte, das habe ich noch nie auf Twitch gesehen bei mir. Ich bin gerade, also Hype-Train trifft's richtig. Ich bin richtig so, what?
Ich find's mega.
Ich find's auch Hammer. Also vielen, vielen Dank auch an die Diskussion im Chat und alles. Ihr seid die Besten. Das macht so viel Spaß jetzt schon.
Eternal war das, ja, stimmt.
Ach so, ja, genau. Da haben Leute gerade gesagt, Eternal.
Eternal ist Everyday der Eternal. Podcast, die ich meinte.
Ja. Yeah.
Genau, oder in Response Legacy gibt's auch.
Das ist halt richtig krass. Danke, Bob89 für den Prime-Sub. Also, es ist crazy, was gerade abgeht. Vielen, vielen Dank. genau, und das wäre halt auch was, wo ich mir wünschen würde, dass wir irgendwann wieder dazukommen, dass halt wieder diese regelmäßigen Events stattfinden, einfach nur auch um Content Creation wieder anzukurbeln. Und es müssen halt nicht immer, wie du schon sagst, weil diese, ich sag mal, Entertainment Content Creation, die wir ja machen, die ist halt zum Beispiel schön und gut und das unterhält ja auch zum Beispiel viele, aber gleichzeitig fehlt halt so ein bisschen die Grindiness, also so dieses Nitty-Gritty, so dieses in dem Matchup musst du das rausborden, da geht's halt wirklich mehr darum, wie du schon sagst, mit diesem Demir Phoenix irgendwie da was zu bauen, ein funny janky Brew zu machen, was auch richtig cool und legitim ist, aber wahrscheinlich nicht die meisten dazu tendiert eben dann eben wirklich das Deck nachzubauen und dann auf ein Turnier zu gehen.
Genau, also es ist halt wirklich so, dass auch so kleine Videos, so hey, hier ist ein Deck-Tag oder ähnliches, interessiert nicht so viel wie jemand, der halt schreibt, hey, wir haben übrigens dieses Deck gespielt und ich bin mit dem Deck erstmal gegen den gelaufen, dann gegen den, dann habe ich das gespielt und das habe ich ganz am Anfang geplant gehabt, als ich 2020 meinen Channel wieder reaktiviert habe. Ja. Ich habe ja vorher irgendwie 6-7 Jahre lang Pause gemacht mit YouTube. Und als ich den reaktiviert hatte, hatte ich die Idee, 2020 wird das Jahr, wo ich haufenweise Turniere grinden werde. Und ich werde nach jedem Turnier ein kleines Video machen darüber, was habe ich gespielt, wie war mein Deck und auf welchem Turnier war ich und was waren meine Gegner. Weil genauso habe ich es 2019 auch gemacht, nur halt immer in Audios bei uns in der Gruppe, so an Freunde oder sonst was, weil da waren wir dann halt echt auf 3-4 Turnierseries, mindestens auf 2 Turnierseries gleichzeitig und dann halt auf dem Grand Prix und was nicht alles. 2019 war halt mega viel Turnier und dann dachte ich 2020 so, boah, jetzt startest du durch, machst du es auch mit YouTube. Falsches Jahr.
Ja, das ist so, alle Leute, die sich was Großes 2020 vorgenommen haben, wurden herbe enttäuscht von dem Jahr. Aber das ist halt leider wirklich so ein Thema und ich glaube, das muss ich jetzt auch langsam wieder so etablieren, weil ich zum Beispiel hab's ja auch schon häufiger mal gesagt, ich wollte unbedingt mal auch so ein Grinder-Lifestyle, zumindest mal eine kurze Zeit irgendwie rannehmen, wirklich mir so 3 Monate nehmen, wo ich jedes Turnier mitnehme, was ich irgendwie finden kann. Aber das Problem ist, dass halt eben nicht so viel stattfindet. Und ich bin dann mehr auch halt sowas wie zum Beispiel das Command-Fest ist schon fast das bessere Event, einfach nur, weil das aktuell, glaube ich, den Vibe mehr trifft, von wegen, lass uns einfach mal kurz happy sein, dass wir überhaupt wieder in einem Raum spielen können, anstatt dass wir uns quasi da gegenseitig dann ergrinden, sogar so versuchen, halt so viele Wins wie möglich reinzunehmen. Aber es gibt halt immer noch diesen kompetitiven Gedanken, der dadurch natürlich ein bisschen verloren geht. Und ich meine, ne, wir sind alle gespannt, wie jetzt das Ganze eben so weiterläuft mit den zum Beispiel Legacy Turnieren, also nicht Legacy das Format Turnier, sondern Legacy European Tours, die quasi die den Weg zur Pro Tour Ebenen in Europa. Wie gesagt, Urlaub steht aus für Sofia, wo das Hauptevent Pioneer sein wird. Vielleicht, also ich denke mal, ich werde da ein bisschen was filmen, aber wenn das jetzt so jedes Wochenende stattfindet, dann wäre ich, glaube ich, dann würde ich, glaube ich, noch mal richtig auf den Zug aufspringen. Und
so war es ja geplant. So jedes zweite Wochenende waren die Turniere tatsächlich. Also ja, wirklich auch schön getaktet. Aber ja, das war. Und weil es mir gerade gesagt, Decktext zu Pre-Release und so weiter und die Pre-Release-Events, ja, natürlich bin ich bei den Pre-Release-Events da, aber halt meistens nur an den Sonntagen und dann ja auch eher als Judge oder für Twilight Giant als Ersatzspieler. Und da ist es nicht so relevant, wenn ich da erzähle so, hey, ich war auf dem Pre-Release. Weil meistens erzähle ich das ja im Podcast und sag so, hey, beim Pre-Release war cool, das habe ich gemacht und ja.
Ja,
dann möchte ich da nicht nur ein eigenes Video zu machen. Dafür haben wir den Podcast.
Ja, definitiv. Und das ist halt auch ein cooles Segment, was man vielleicht etablieren könnte. Hey, was haben wir gespielt? Was haben wir irgendwie gemacht und so weiter? Also, wenn ihr daran Interesse habt, dann haut auf jeden Fall mal rein. Also, ich denke mal, wir werden sowieso über Events reden, sobald wir quasi mal auf einem waren. Aber ja. Aber wieder zurück zum Thema andere Tools. Wir haben eben noch den Punkt im Chat gehabt, der so ein bisschen in die Richtung geht, was geht's denn um Finanzen? Gibt's da irgendwelche Sources, die du machen kannst oder die du beobachtest, um eben deine Magic-Finanzen im Blick zu haben? Sei es Sealed Product, sei es Einzelkarten?
MTG Stocks tatsächlich, wenn es um amerikanische Sachen geht. Gerade dort bin ich wegen Reserved List und Hype-Sachen relativ aktuell. Da kann man relativ schnell sehen, wenn was hochgeht. Die Amerikaner sind da meistens ein bisschen schneller wie die Europäer.
Ja.
Und dann fangen die Amerikaner meistens auch an, im europäischen Markt zu randalieren. Zumindest, oder halt die Europäer alles aufzukaufen, damit sie es nach Amerika schicken können. Eins von beiden passiert. Ja. Oder die Leute randalieren halt einfach, weil sie die Karte haben wollen. Und ja, da kann man relativ gut immer mal wieder so ein paar Hype-Sachen sehen. Man muss es einschätzen lernen. Am Anfang war ich da noch sehr optimistisch. Manchmal ist es auch so, dass eine amerikanische, habe heute noch einen Tweet so gelesen, wann Europäer endlich aufhören, genau diesen Satz zu sagen, den ich gleich sagen werde. So, hey, die Karte kostet in Amerika 5 Euro, bei uns kostet die 10 Cent auf Cardmarket. Ich kaufe die jetzt mal. Ja, die kostet halt 5 Euro, aber die kauft halt niemand da drüben. Und deswegen macht das einfach nicht. Und sowas zu lernen, ist halt schon ein bisschen schwieriger. Ansonsten natürlich Cardmarket so ein bisschen zum Beobachten, eine Once-Liste einfügen, E-Mail-Alarm machen, irgendwas in dieser Richtung ist ganz nett. Also es passt schon.
Absolut, absolut. Also gerade Cardmarket ist, glaube ich, so im Zentrum, wenn wir darüber reden, Magic-Finanzen im Blick zu haben. Also da informieren wir uns, wenn es jetzt zum Beispiel über Double Masters darum geht, wie teuer ist gerade eine Box ungefähr. Natürlich, wenn wir Zugriff drauf haben, rufe ich schon mal an oder schreibe mir über Instagram, hey, an den Läden jetzt hier in Berlin zum Beispiel, wie sieht's aus, was kostet bei euch gerade eine Box? Einfach nur, um so einen Gesamteindruck zu schaffen. Und ich glaube, die meisten Läden wissen auch, dass ich den Podcast habe. So, von daher sind die da auch schon, sag ich mal, eher offen, wenn es so um Hintergründe quasi dann geht. Bei dir ist natürlich, ich meine, du arbeitest in einem Local Game Store, du hast es quasi erste Hand. Was das
ja, angeht. Mehr oder weniger. Meistens kriege ich es auch erst am Release-Wochenende gesagt. Aber immerhin kriege ich es am Release-Wochenende gesagt.
Ja, genau. Aber ich meine, ne, trotzdem, dass wir solche Informationsquellen halt eben haben, ist es halt eben so, dass wir, ne, Cardmarket, da checkt man als allererstes eben ein. Meistens, die meisten Leute gehen halt einmal pro Tag auf Cardmarket, gucken, was halt gerade irgendwie im Angebot ist oder schauen, ob die eine Karte, die man sich schon seit Monaten gönnen möchte, dass die jetzt endlich mal verfügbar ist für einen angemessenen Preis. Aber ja, das steht schon sehr im Zentrum. Tatsächlich ein übergreifendes Thema von dem Deckbuilding. Das ist so ein leichtes Manko, wo, glaube ich, die Amerikaner das ein bisschen leichter haben als wir. Es gibt nicht so viele Deckbilder, die den akkuraten deutschen bzw. europäischen Preis von Cardmarket widerspiegeln. Das ist dann immer so ein Tendenzpreis, der dann immer abgebildet wird, wo man dann nicht ganz genau weiß, wie teuer ein Deck ist. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du geben kannst, um das schnell herauszufinden?
Eine Liste kopieren und eine Mass-List einfügen bei Cardmarket und den Einkaufshelfer benutzen, auch wenn ich niemals über den Einkaufshelfer kaufen würde. Zumindest zum Gucken, was das ungefähr kostet, um einen sehr relativ genauen Preis zu haben. Meistens spart man halt nochmal irgendwie 5 bis 10 Euro, wenn man selber Hand anlegt. Und ja, dementsprechend da hat man zumindest eine Art von Ahnung, was man bezahlen würde.
Ja, ganz kurz, danke nochmal herumkommandiert für den Tier 1 Sub. Und wir haben eine Frage, passend zum Thema von Ludacris Fox. Denkt ihr, dass Cardmarket die zentrale Plattform für privaten und gewerblichen Handel in Europa einen Anteil an den verhältnismäßig niedrigen Preisen hier hat? Soweit ich weiß, fehlt hier eine zentrale Plattform in fehlt eine solche zentrale Plattform in den Staaten. Es ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen in die Richtung von wegen, wie Leute in Amerika Karten kaufen. Das läuft dann meistens über, ja, jetzt momentan fangen sie, oder auch schon seit längerer Zeit, gibt's halt zum Beispiel bei Channel Fireball, gibt's halt so ein Marketplace, das weiß ich. Ich weiß, dass TCG-Player, glaube ich, halt das noch zentral hauptsächlich verwaltet. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu?
Also es gibt mittlerweile auch Seiten, wo Privathändler das ansetzen kann. Mhm. Da sind einige Seiten, die das versuchen. Aber in Amerika ist das halt noch anders. Da läuft das noch über Beilisten ähnliches. Cardmarket ist der Grund, warum wir so günstige Sachen haben.
Ja.
Punkt aus Ende. Es gibt keinen Großhändler, der sich nicht nach Cardmarket richten muss. Es gibt ganz, ganz wenige Großhändler, die sagen, mir ist Cardmarket egal, ich versuche meine eigenen Preise durchzusetzen und versuche immer 10 Euro teurer zu sein mit meinen Displays, weil das hätte ich ganz gerne an Einkommen oder ähnliches. Oh Junge, ganz viele Subs.
Holy shit. MTG mit Patrick hat einfach mal ein paar Gifts rausgehauen an Tick, True, Trollfaust und Frankie. Danke, Patrick, an der Stelle. Leute haben auf jeden Fall gut Bock hier. Das ist richtig crazy.
Ich feiere das hart.
Absolut, absolut. Das Ding ist halt bei, ich finde bei Cardmarket, das ist eine sehr interessante Dynamik, weil häufig, gerade wenn man für Pioneer oder Legacy oder Modern eben einkauft, Standard auch, du brauchst halt viele Karten einfach mehr als einmal. Und dementsprechend hast du halt so dieses Ding, dass wenn eine Person eine Karte für, keine Ahnung, selbst ein Bruchteil von dem anbietet, wo jemand das als Playset anbietet. Es kann unter Umständen wegen den Versandkosten sich trotzdem lohnen, das bei dem teureren Kandidaten zu kaufen. Ich bin da aber auch immer am Hin und Her rechnen und habe meistens von 4 verschiedenen kleinen Anbietern 10-Cent-Karten drin und rechne das gegen mit dem, mit dem Großhändler, der halt eben 4 Karten dann drin hat, aber halt jeweils für, weiß nicht, 80 Cent oder so. Hast du da irgendwie eine Erfahrung, was meistens in der Regel für Playsets bzw. für mehrere Karten sich eher lohnt?
Normalerweise ist es so, dass sich die Händler nicht umsonst die leicht höheren Preise dahin tun.
Ja.
Weil normalerweise lohnt es sich mehr, bei einem mehrere Karten zu bestellen. Alleine, wenn man dann weniger Stress mit dem Versand hat und man muss ja nicht von 4 Briefen kommen 2 an, einer ist beschissen verpackt und der 4. kommt nie an.
Ja.
Sondern man bekommt einen Brief, der kommt entweder nicht an oder der ist schlecht verpackt oder ist alles super.
Ja.
Dann lieber so eine Chance nehmen als die 4-fache Chance, dass damit was passiert.
Ja.
Und das lassen sich die Händler natürlich bezahlen, die wissen das.
Ja, das stimmt. So ähnliche Erfahrungen habe ich zum Beispiel auch gemacht, wenn es halt darum geht, live in einem Laden Karten zu kaufen, also einen Local Game Store hier. Der hatte eben viele Ordner von vielen verschiedenen Sets und du merkst halt, da sind keine 10-Cent-Karten drin. Ne? Also selbst die günstigeren Karten, die nur eine Handvoll Cent irgendwie wert sind, theoretisch, selbst die sind halt irgendwie so mehr im 50-80-Cent-Bereich. Aber das ist halt eben irgendwo okay, weil gerade so ein physischer Laden, der muss halt eben Miete zahlen, der muss halt eben sonstige andere Sachen noch zahlen und das ist halt eben. Da kann ich das auch mal verkraften. Und eben, was du dir halt sparst, ist dieser risky Weg quasi dahin sozusagen.
Genau.
Ich sehe, der Stream ruckelt gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass sich das gleich wieder löst, dass es jetzt nur so ein vorübergehendes Ding ist. Gerne im Chat Feedback geben, wenn sich das auch auf den Ton auswirkt. Also, ich bin gewillt zu sagen, dass ist es auf dem Ton?
Nee, auf dem Ton weiß ich nicht, ich höre mich nicht.
Ach so, okay.
Alles klar. Aber hat noch keiner das geschrieben. Bitte, wo kann ich das nochmal?
Okay, das ist die Hauptsache. Solange man uns versteht, was wir hier labern, ist doch alles cool. Der Ton ist in Ordnung. Alles klar, danke, Leute.
Eine App, die ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist tatsächlich auch für Nicht-Judges, die Judge Core App.
Ah, okay. Aber das, darauf hat man doch nur Zugriff als Judge, oder?
Nein? Nein, nein. Der hat jeder Zugriff, der nicht iPhone hat.
Damn it.
Tatsächlich. Ja, genau. Und tatsächlich ist da halt so, dass da halt ganz viel Informationen, so Regeln, Comprehensive Rules, Tournament Rules sind. Was ich persönlich ganz cool finde, ist halt der Oracle-Text. Man kann halt sehr schnell auch einfach nachgucken, ähnlich wie bei Scryfall, welche Text hat die aktuell die Karte. Man hat Quick-References, sowas wie, was war nochmal leer? Und ja, wie geht das Ganze nochmal? Mhm. Und es gibt halt so Tools, die man halt als normaler Spieler niemals benutzen möchte. Sowas wie ein Draft-Timer oder Decklist-Counter. Ein Decklist-Counter ist halt, wenn du einen Deck-Check machst, um zu gucken, ob genug Karten im Deck sind oder zu viele oder ob die richtige Anzahl drin ist. Und ja, das braucht halt ein normaler Spieler nicht.
Ja.
Buko finde ich tatsächlich nicht gut.
Ich glaube sogar, der MTG Familiar ist auch der, den wir auf dem Discord verwenden, wenn man dort, ich glaube, wir haben den Judges Familiar oder sowas als Bot mit drin. Und ich glaube, der bezieht von derselben Datenbank die Karten.
Das kann sein.
Genau. Aber guter Punkt übrigens, Apps. Was hast du denn eigentlich so für Apps noch auf dem Handy neben der Judge-App? Für Magic the Gathering natürlich.
Ja, ich hatte früher mal die Delverlands drauf. Die hat sich natürlich ganz hart mit Wizards geprügelt. Dementsprechend, ja, weil der Name halt Delverlands tatsächlich anscheinend irgendwie geschützt ist. Keine Ahnung. Und ja, also Delverlands ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Seite, eine sehr, sehr gute App, wo man einfach mit dem Handy, ähnlich wie es auch bei Spelltable oder bei der Dragon Shield App ist, dass man einfach scannen kann.
Ja.
Man kann Karten in Japanisch, in Russisch, in jeglicher Sprache einfach scannen. Und die App, gerade die der Judge von der App, ist ziemlich gut darin, herauszufinden, welche Karte das ist. Mhm. Und dann kann man sich die Karte angucken. Und dann kann man auch davon verlinken lassen auf Card Market oder auf alle amerikanischen Plattformen und Card Market. Dementsprechend, ja. Aber da kann man direkt nachgucken, was kostet die Karte und so weiter. Also es hilft halt, gerade wenn man größere Sachen hat, wo man nicht genau weiß, hey, was war die Karte nochmal, kann man da sehr gut nachgucken.
Ja, also gerade die Dragon Shield Scan App, die habe ich, glaube ich, auch mal installiert. Ich habe sie tatsächlich, ich bin immer zu faul zum Scannen, ganz im Ehrlich. Ich setze mich da halt selten hin und scanne eine Karte nach der anderen. Und tatsächlich ist der Scanner auch nicht 100 pro. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn du halt eine Karte allein fünfmal irgendwie einscannen musst und du hast sie halt irgendwie immer noch nicht drin und das ist halt einfach dann ein bisschen schade tatsächlich an der Stelle. Sonst, ich glaube, wir müssen noch die Magic Companion App an der Stelle erwähnen. Ja. Was ist deine Meinung zur Companion App? Ist sie ein gelungenes Tool für Magic-Spieler oder ist es unnötig und macht's irgendwie unnötig kompliziert?
Ich werde mich jetzt in eine ganz große Falle reinsetzen, weil ich finde die gut. Jetzt explodieren alle, weil ganz, ganz viele Leute finden die richtig bad. Das Problem ist tatsächlich, dass die Seite, also die App selber sehr, sehr gut ist. Die Seite dahinter, und zwar die wie heißt es? Eventlink, ist halt grottig, schlecht, Schrott, welches Wort ihr auch immer dafür nutzen möchtet. Aber die App selber ist eigentlich ganz gut. Mhm. Vor allem, weil man als Host auch per Handy-App einfach ein komplettes Turnier steuern kann.
Das finde ich auch ein sehr cooles Feature. Das ist
schon ziemlich cool. Und man kann, glaube ich, bis zu 16 Leute ohne Store free einfach dafür benutzen, da einfach einen Turnierbaum zu bauen. Mhm. Und man muss dabei ja nutzen, was ich auch schon öfter gesagt habe, man muss dafür ja kein Magic spielen.
Ja.
Man braucht zwar den Account, aber danach kann man einen Namen eintragen, wie man möchte. Und man kann, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, aber jetzt, man kann damit ja auch theoretisch einen Yu-Gi-Oh!-Turnier durchführen. Oder
total, ein Pokémon-Turnier.
Ja. Und das ist ja gar kein Problem, weil normalerweise sind diese ganzen Turnierbaum-Apps sind immer bezahlt Apps. Immer.
Ja.
Und das war damals ein richtiges Problem, wenn man ein persönliches, nicht sanktioniertes Magic-Turnier halten wollte. Man hatte ein Problem, solche Apps zu finden. Und jetzt mit der Companion-App, total geil. Also abgesehen davon, dass der Gatherer da drin ist. Das ist halt Quatsch.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, selbst das ist ja ein nettes Feature. Und ich meine, ich habe, glaube ich, lieber den Gatherer in der App irgendwie integriert als gar keine Suchmaschine. Real Talk, ich würde mir am liebsten eine Scryfall-App wünschen, einfach nur, um mal eben schnell auch mal eine Datenbank, zumindest so teilweise nur die Texte vielleicht auf dem Handy gespeichert zu haben, weil je nachdem, in welchem Laden man ist, ist dann das Internet da schon mal schlechter. Aber ja, ich muss auch sagen, also die Companion-App, ich finde die eigentlich auch ziemlich gut. Ich finde auch tatsächlich, dass, was auch schon im Chat gesagt wurde, dass der Live-Counter da drin, er ist benutzbar, er macht das, was er machen soll. Und dementsprechend für die meisten Sachen, glaube ich, ganz gut ausreichend. Ne? Gerade bei Commander kann es schon mal sein, dass man da eben mehrere Felder braucht. Da will man auch individualisieren, was für ein Symbol soll dahinter sein, soll man irgendwie jetzt noch angeben können und so weiter. Von daher gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen. Aber für die paar Male, wo ich einen Live-Point-Counter eben nutze und nicht irgendwie ein Stück Papier oder ein Tab, also hier so ein wie heißt das, Ultimate Guard, Magnettafel-Ding. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber also das Live-Pad, genau. Also wenn ich das mal nicht nutze, dann tut es halt echt diese Live-Counter-App. Und ja, dementsprechend, also auch von der User-Experience hin, ich find's eigentlich ganz okay, weil es halt sehr angenehm ist, einfach alles Pairings sofort auf dem Handy zu haben. Und du kannst dich halt sofort connecten mit den Leuten. Es muss nicht durch den Laden gebrüllt werden. Oder wenn es halt Richtung größere Events gibt, musst du halt nicht zu einem Punkt kommen, wo jemand hektisch Zettel aufhängt und musst du irgendwie hingehen und irgendwie dann ganz schnell zu deinem Tisch gehen, sonst holst du wieder dir ein Warning ab. Und das ist halt, da gibt's so ein paar komfortable Sachen. Aber ich finde auch, sie ist ein bisschen underused, weil ich würde mir so ein bisschen die Features von dem frühen DCI-Numbers zurückwünschen, dass sie halt eben tracken, wie viele Wins, wie viele Losses du hast, dass du vielleicht bei einem FNM sagen kannst, hey, ich bin hier mit, keine Ahnung, Boros Heroic oder sowas. Dass man halt eben da eben sagen kann, hey, ich individualisiere mir das halt im Sinne von, dass ich halt meine Stats selber abrufen kann und sehen kann, gegen wen habe ich verloren, was für ein Deck hat der jemals gespielt und solche Sachen halt.
Das war teilweise ganz lustig. Ich habe in der DCI-Nummer, bevor die abgeschaltet wurde, so mal so ein bisschen rumgesucht. Mhm. Ich habe dann Leute gefunden, gegen die ich vor zig Jahren schon gespielt habe, gegen die ich heutzutage dann immer noch gespielt habe. Wo wir dann in verschiedensten Game Stores aneinander vorbeigespielt haben, ohne uns wirklich zu kennen. Ja. Und ich überhaupt nicht wusste, wer die Person ist, bis ich sie jetzt dann mal gesehen habe.
Das war schon lustig. Ja, ich habe auch irgendwo noch den Datensatz exportiert von, also meine DCI-Number-Zeiten, also da habe ich ausschließlich fast im Local Game Store nur gespielt, im selben Local Game Store, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und dementsprechend ist da nicht so viel zu holen. Auf der anderen Seite finde ich es schon interessant, so jetzt mit Stats von damals nochmal zurückzurufen. Oder wann habe ich angefangen, das erste Mal in so einem Tournament-Event irgendwie mitzuspielen? Und das fehlt mir schon. Und so gefühlt, auch gerade mit der Integrierung von Magic Arena, weil es ja auch derselbe Account ist, es ist ja der Wizards-Account, würde ich mir wünschen, dass das so ein bisschen gebündelt wird. Dass du einfach online sagen kannst oder in der App sagen kannst, hey, was sind meine Stats? Und dann sagst du Magic Arena, alles klar, du hast das letzte Mal, keine Ahnung, die mir gedraftet, 0-5 solltest du vielleicht das nächste Mal sein lassen oder so.
Ja, genau. Ja, das ist halt, also es war schon cool. Ich muss sagen, ich weine mir jetzt nicht so krass hinterher, aber ich fällt gerne, dass es irgendwie auf der Companion-App gespeichert wird, weil es ist nichts einfacher, wie das jetzt auf der Companion-App zu speichern.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ach ja, ich weiß nicht, sonstige Tools, die dir jetzt gerade noch einfallen, über die wir noch nicht gesprochen haben?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, wir haben über so ziemlich alles gesprochen, was wir halt da so toolmäßig eben nutzen. Ich meine, wir könnten jetzt noch das ganze Thema haptische Tools nehmen, also was für Hilfsmittel wir dabei verwenden. Eins habe ich schon erwähnt, das Live-Pad, was mir einfach ein bisschen Papier spart. Aber ich denke mal, das ist ein Thema für eine andere Zeit, für einen anderen Livestream vielleicht ein anderes Radio Ravnica Live. Und ich würde sagen, wir ziehen mal weiter ins nächste Thema. Ganz kurz, vielen Dank für The Kenshin, für den Prime-Sub, für Marco mit dem Prime-Sub und an Trollfaust für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank für euren Support. Das wärmt mir wirklich das Herz, wenn ich hier die ganze Zeit sehe, dass wir machen einfach eine Aufnahme und die ganze Zeit sehe ich irgendwelche neuen Pop-Ups von irgendwelchen Leuten, die gefollowed oder subscribed oder irgendwas gemacht haben. Das ist crazy, es ist wirklich wild und vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch.
Yes.
Genau. Das nächste Thema, wie gesagt, kommt von MTG Modern Dude aus dem Discord, der unsere Meinung bzw. das Thema Modern thematisiert haben möchte von uns. So, jetzt haben wir natürlich beide so ein bisschen eine Geschichte mit Modern. Willst du mal ausführen, wann du angefangen hast, Modern zu spielen, wie du aktuell Modern spielst und was so deine allgemeine Wahrnehmung ist von dem Format?
Also ich habe Modern angefangen zu spielen, boah, ich habe es nur probiert, als es rauskam, weil wir hatten alle kein Geld für Duels. Und ja, da hat man halt Chalklander gespielt und dann haben wir gemerkt, was ist das denn? Dann habe ich es lange, lange Zeit lang überhaupt nicht angepackt und habe einfach Legacy gespielt, weil es einfach meiner Meinung nach das coolere Format. Dann kam der Eldrazi-Winter. Und da habe ich gesagt, oder sieht ja aus wie Legacy. Das ist bestimmt cool. Und dann habe ich halt mal ein bisschen Modern angefangen, mir anzugucken. Gerade im Eldrazi-Winter war das ziemlich, ziemlich cool, fand ich, weil das war die Art von Magic, die ich cool finde. Und in der Zeit habe ich auch meinen besten Freund dazu gebracht, mal in Modern reinzuschauen, mit Mono Blue schon, was einfach nur darum ging, den Gegner die ganze Zeit den Zug zu übernehmen und auszutappen. Und ja, strange. Und dann kam der Bann von dem Modern Deck und ich dachte mir, wie kacke.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, okay, dann baust du ein anderes Deck. Habe ich mir Amulet Bloom Titan gebaut. Hm. Aber wirklich mit Bloom. Und ja, dachte mir so, hey, voll gut. Und ich konnte das Deck halt auch wirklich gut spielen. Also das Deck hat damals nicht so die hohen Prozente gehabt, weil fast keiner es wirklich spielen konnte. Aber die Leute, die es konnten, die haben damit halt alles geräumt. Hm. Ja, dann kam der nächste Bann. Und ich konnte keine Eminent Blue mehr spielen.
Ja.
Und ich war hart angepisst und habe das Format einfach sein lassen. Und dabei gesagt, okay, dann spiele ich halt wieder Modern, wenn ihr nicht wollt. Und irgendwann war ein PPTQ bei uns im Store. Und ich habe mir gedacht so, hey, PPTQ Modern, spielst du mal mit. Was gibt es denn für ein Deck?
Hm.
Na, es gibt halt noch White, Black, Flicker, Eldrazi. Ich dachte, aha, Eldrazis kannst du noch. Flickern und Talia kannst du auch spielen. Machst du mal. Ich bin dann in die Top 8 gegangen und habe meinen Top 8 Slot abgegeben. Also ich habe gesagt, hier, ich will nicht um die Top 8 spielen. Hab dann an meinen vorigen Gegner abgegeben. Und ja, dann war die Legende geboren, weil ab dem Moment habe ich nur noch dieses eine schwarz-weiße Eldrazi-Flicker-Deck gespielt, bis heute. Mit minimalsten Anpassungen tatsächlich. Ich spiele denselben Shit seit heute. Und jeder, der mir auf Instagram folgt, sieht das regelmäßig, wenn ich mal Modern spiele. Ja, 3-1 Modern, 4-0 Modern, 3-1 Modern, 4-0 Modern. Und das ist wirklich das, wo ich dann wirklich Nachrichten bekomme, so, ey Blacky, wie machst du das? Das Deck ist Schrott. Das Deck ist noch nicht mal Tier 20. Und ja, das hat, wenn du das Deck richtig gut beherrschst und die Gegner nicht wissen, was du tust und was du alles kannst, dann gewinnst du damit, weil die Gegner nicht rallen, was du tust.
Ja.
Ansonsten ist das Deck halt nicht zu empfehlen, auch wenn es halt einen Apfel und ein Ei kostet. Aber das Deck ist halt nicht zu empfehlen, weil das Deck ist eigentlich Schrott.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt, was mir recht früh gesagt wurde zu Modern, als ich angefangen habe mit Magic the Gathering. Ist halt das Modern so das Deck, das Format ist, wo du dein Deck richtig lernst, wo du einfach dein Deck lernst und sowas mehr Wert hat, als wirklich, keine Ahnung, das quote-unquote beste Deck im Format zu haben.
Ja.
Jetzt ist es nun mal so, dass wenn du in einem Szenario reinkommst und mit Modern anfängst, wo jeder schon sein Deck gefunden hat und jeder schon quasi sein Lieblingsdeck irgendwie hat und auch so schon seit Wochen und Monaten immer wieder spielt und auch einfach in einem ganz anderen Level ist, wenn man da eben einsteigt, wird's halt eben schwierig. Und gerade in meiner Situation damals, ich habe halt damals noch studiert, ich konnte halt jetzt nicht einfach hingehen und mir, weiß nicht, Jund Midrange einfach komplett holen und dann einfach quasi spielen. Das war einfach was ich mir nicht leisten konnte. Ich habe mich dann auf die straightforward Agro-Decks quasi gestürzt, namentlich hauptsächlich Boggles und Mono Red, weil da gab's halt jeweils immer sehr gute Budget-Varianten von. Es war ein diese typischen Decks, mit denen man eigentlich de facto nicht interagiert. Zum einen, weil Boggles eben Hexproof hat und einfach vollgepackt ist mit irgendwelchen Enchantments. Auf der anderen Seite Mono Red einfach unfassbar schnell, fast 8 oder 12 verschiedene Varianten von Bolt hat und quasi einfach Instant Speed jemanden irgendwie weghauen kann zur Not. Aber trotzdem, ich hab's eine ganze Zeit lang, ich sag mal so, on-off gespielt, weil ich habe immer das Gefühl gehabt bei Modern, dass ich noch nicht im Format angekommen bin. Und das war halt immer so ein Punkt. Ich habe schon viel gespielt für meine Verhältnisse oder im Gesamtkontext von Magic the Gathering, wo ich teilweise Wochen nur einmal die Woche halt zum Spielen wirklich komme. Da habe ich immer so gedacht, so, okay, wenn ich dann die einmal die Woche eben Modern spiele, dann habe ich auf jeden Fall was daraus. Aber dadurch, dass ich diese One-Trick-Ponys gespielt habe, gab es keine tiefen Intrigen, die ich lernen konnte oder keine wirklichen Sachen, wo ich sagen konnte, okay, jetzt habe ich hier aber einen Kniff gelernt, das wird mir beim nächsten Mal weiterhelfen. Und so kommt es dann eben, dass wenn du merkst, dass diese One-Trick-Ponys einem einfach nicht mehr gefällt, aber so gefühlt alle anderen interessanten Decks, oder ich unterhalte mich natürlich auch viel mit vielen Modern-Spielern, die mir irgendwas empfehlen oder dann sagen, hey, probier doch mal das, die sind dann schon direkt so weit außer der Reichweite, weil du so schnell in Richtung Fetchlands, Shocklands-Kombi eben kommst und die ja historisch einfach sehr teure Karten sind, dass ich das Gefühl habe, nie wirklich in Modern reingekommen zu sein. Und ich halt mittlerweile auch wirklich einen sehr, sehr guten Modern-Ersatz in Pioneer gefunden habe. Und das ist halt einfach sowas, wo ich momentan stehe. Ich habe es echt eine Zeit lang gespielt. Ich habe wirklich versucht, es zu lieben. Aber es war halt einfach immer diese finanzielle Hürde. Es war immer diese, diese Experience, immer so dieses, dieses Die-Hard-Committen zu einem Deck und es einfach durchforsten, auch wenn du Woche um Woche immer nur auf die Fresse kriegst so und die Motivation einfach so low wie möglich ist. Das ist halt einfach schwierig, wenn du zu einem Zeitpunkt halt auch ein sehr spaßiges Standard zum Beispiel hattest, was das andere große Format im Local Game Store damals war. Und de facto wurde nichts anderes gespielt. Draft war bei uns nie ein Thema, Commander war zumindest im Laden nie ein Thema. Und so hat man sich halt irgendwie auch gezwungen gefühlt, Modern zu spielen. Und
man konnte auch Legacy spielen.
Man hätte auch Legacy spielen können, aber da habe ich quasi ein anderes Format, dasselbe Problem.
Ein größeres Problem,
genau. Aber das ist halt so ein bisschen, wo wir stehen mit dem Format. Ich glaube, eine Sache, die wir noch adressieren müssen, bevor wir in jetzt Einstiegsthemen oder sowas kommen für Modern, ist Modern Horizons. Modern Horizons hat das Format, ich glaube, das kann jeder sagen, ohne es jetzt erstmal zu bewerten. Modern Horizons als Produkt hat das Format nachgehend verändert. Es ist nicht mehr so das alte oder Best of Standard quasi in das Format reinkommen, dass du halt deine Decks erweiterst, dass dieselben Deck eigentlich für Jahre weiter so bleiben. Also Jund zum Beispiel wird immer noch von Die Hard Jund Leuten eben gespielt, aber es ist nicht mehr der Star, der es halt eben war.
Es sieht auch nicht mehr so aus wie früher. Es ist nicht mehr das Boomer Jund, wie man es damals nannte.
Genau.
Deshalb, also da muss ich halt sagen, es hat es stark verändert, ist aber auch etwas, wo ich glaube, gerade am Anfang von Modern nie jemand mit gerechnet hat, dass sowas jemals kommen wird. Weil Modern war immer nur die Standard-Decks, die alten. Das ist ähnlich wie jetzt aktuell im Pioneer so ist, dass es ja nur die alten Decks sind und nur die alten Standard-Sachen.
Ja.
Irgendwann kann auch mal ein Pioneer Horizon anstehen.
Ja, das hoffe ich halt wirklich.
Je nachdem, auf welcher Seite man steht.
Das hoffe ich halt wirklich, dass wir davon verschont bleiben. Pioneer Masters gerne, Pioneer Horizons bitte nicht. Auf gar keinen Fall.
Warum denn? Ich fand, also da muss ich ja sagen, jetzt können wir kurz mal die Wertung mit uns reingehen.
Ja, klar.
Ich fand Horizon 1 und vor allem auch 2 so geil.
Es waren coole Sets, ja.
Es waren so gute Sets. Es hat, wie Patrick gerade auch schon im Chat geschrieben hat, es hat tatsächlich eine Rotation bewirkt. Es hat neue Karten reingebracht. Es hat Karten reingebracht, die ich aus anderen Versionen aus Legacy ja schon kenne, mit Force of Negation. Es sind Karten reingekommen, die ein immenses Power-Level an den Tag legen, wie zum Beispiel Ursas Saga oder Ragavan. Und damit wirklich ganze Formate runterschütteln und sagen, hey, wacht mal auf, ihr könnt doch mal ein Power-Level aufsteigen.
Ja.
Das muss nicht so übertrieben sein wie Horgak. Horgak hat einfach das Format kaputt gemacht. Aber es ist so gut eigentlich, weil ich finde Modern extrem schön, wenn es ein hohes Power-Level hat. Ohne dass es jetzt Turn 1, Turn 2 Kombos ist, sondern halt einfach nur ein anständiges, kompetitives Power-Level. Wenn ich halt nur ein bisschen rumdördeln will und ein paar Kreaturen am Feld haben will und gucken will, wer die coolere Kreatur am Feld hat, dann spiele ich halt Pioneer oder Commander. Aber nicht Modern. Da will ich ja auch eine Art von Feuerwerk haben, ein bisschen Power drin haben, ohne dass es halt vertrieben ist wie Legacy, wo du halt wirklich mit sonst was aufeinander schießt. Oder halt, wie gesagt, so etwas Lowgrounder, wie ohne dass das negativ bewertet ist,
ja, klar.
Wie Pioneer. Also jeder findet ja so das, was er gerne möchte. Und deswegen rate ich auch jedem, der aktuell sagt, hey, seit Modern Horizon finde ich Modern einfach kacke. Pioneer. Jeder, der sagt, oh, seit Modern Horizon ist Modern voll geil. Ja, cool, gönn dir Modern oder probier doch mal Legacy.
Ja, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also es hat auch zum Beispiel Ludacris Fox gerade im Chat geschrieben. Pioneer, ist Pioneer im Moment das neue Modern angesichts von MH2? Und ich würde schon sagen, ja. Weil einfach, also es ist halt ein Identitätsshift, ist, glaube ich, das, was ich glaube, die Leute, die Modern Horizons halt wirklich nicht mögen, mich eingeschlossen, es ist nicht mal das Set individuell oder das Power-Level von Modern im Allgemeinen, weil ich fand Modern vor Modern Horizons war auch immer noch, war sehr, sehr powermäßig und sehr Combo-fokussiert und trotzdem sehr interaktiv, was halt immer noch so ein bisschen eine spielerische Unterscheidung zu Legacy eben hatte. Und es fühlt sich halt an, als ob das Modern-Format halt jetzt mit diesem Einspritzen von Horizons so ein bisschen in die Richtung gekommen ist, dass es so Karten in zwei Klassen gibt. Es gibt so die Made-for-Modern-Karten und es gibt die alten Standard-Karten, die auch mal wie Expressive Iteration Play sehen dürfen, aber Vorrang haben halt schon die Modern Horizons-Karten. Also ein Yawgmoth, ein Orza, Ragavan, Seasoned Pyromancer, selbst Ranger Captain of Eos. Das ist ja sogar, also Seasoned Pyromancer und Ranger Captain of Eos sind quasi einfach nur Modern-Versionen von Young Pyromancer und Ranger of Eos. Und das ist halt so ein bisschen, also für Leute, die historische oder nostalgische Gefühle diesen Karten gegenüber haben, die fühlen sich natürlich da so ein bisschen, ja, warum habe ich mir denn damals die Karte geholt, wenn jetzt einfach Strictly Better eine Version rausbringt, als das, was es halt vorher gibt, und das verkaufen jetzt. Hab ich den Grizzly
Bear. Bitte? Warum mochte ich denn Grizzly Bear, wenn ich jetzt heutzutage bessere Karten haben kann als Grizzly Bear?
Also ja, das ist natürlich halt
eine schwierige Argumentation, weil irgendwann werden fast alle Karten getoppt. Das ist der Lauf der Dinge, es sei denn, es sind Duels, die werden nicht getoppt, hoffe ich. das ist tatsächlich etwas, was ich sage, das passiert einfach. Wenn ich dieselben Karten wie vor 20 Jahren spielen möchte, die damals gut waren, ja, dann spiele ich bitte Oldschool.
Ja.
Halt ein modernes Format. Pioneer finde ich halt super, weil Pioneer fühlt sich an wie damals Modern. Als Modern an den Start ging, hat es sich genauso angefühlt wie Pioneer. Sie hatten ja auch bei Modern am Anfang so gut wie keine Bandlist. Dann kam halt so eine Combo-Zeit. Und hatten sie eine Banlist. Also Pioneer und Modern haben jetzt gerade in der Entstehungsgeschichte gar nicht so viele Unterschiede gehabt.
Ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, du kannst halt 1:1 Analogien ziehen zu Decks, die es halt eben damals gab. Also, oder die es halt in Modern früher mal gab. Wir hatten halt eine Ors of Auras, ist sehr ähnlich zu Boggles. Wir haben natürlich Mono Red, was natürlich nicht so krass ist wie eben, ne, das Mono Red oder das Burn, was wir halt eben aus Modern kennen. Five Color Humans ist halt eben, ne, das hat die Namen und die Idee und die Key Pieces kommen halt eben von dem damaligen Modern Deck. Du kannst aber sagen, wie Mono Green Khan oder Mono Green Ramp ist sehr ähnlich zu Amulet Titan, auch wenn natürlich die Wincon anders ist, aber du versuchst natürlich Länder rauszuholen und so weiter und einfach durch eben mehr Devotion, sag ich mal, zu gewinnen, als jetzt mit einem Amulet Titan. Aber es gibt schon Analogien. Bitte?
Ja, ich hätte es mit Tron verglichen, aber ja.
Tron auch, ja. Also du kannst. Ja,
das ist klar.
Ja. Aber tatsächlich sowas wie Tron, also von diesem Fast Mana, obwohl, nee, Tron spielt sich schon ein bisschen aus. Ich wollte gerade nur ein bisschen die Analogie zu Lotus Field machen, weil du da ja auch quasi mit Ländern versuchst rauszufetchen und halt so durch dieses Setup von Lands, die du eben hast, mit einer Thespian Stage und einem Lotus Field, eben zu dirdeln die ganze Zeit. Und das ist halt eben so das Ding, wo du, ich glaube, die Analogien sind nicht immer nicht immer 100%, aber man könnte sowas sagen, hey, wie du schon meintest, so von wegen, wenn euch Modern Horizons Modern gefällt, probiert doch mal Legacy. Andersherum, wenn euch Boomer Modern gefallen hat, dann probiert doch mal Pioneer, weil es ist gar nicht so anders. Aber genau, also was würden wir denn jetzt Leuten empfehlen, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt alle Pros und Cons bzw. eure Meinungen zu Modern irgendwie schon gehört. Ich möchte jetzt allerdings einsteigen zu, also ich möchte jetzt ins Format einsteigen. Wie würdest du jemanden empfehlen, der jetzt vielleicht auch natürlich schon länger Magic spielt? Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir jemand beibringen müssen, wie Magic erstmal funktioniert, weil dann würde man nicht bei Modern anfangen. Aber sagen wir mal, ein erfahrener Spieler, vielleicht ein paar Jahre Standard, ein paar Jahre Pioneer, ein bisschen gedraftet, jetzt ist Modern. Was würdest du ihm empfehlen? Wie geht man daran?
Boah, tu's nicht. Nee, das ist vielleicht ein bisschen sehr negativ gedacht. Der Punkt ist, ich finde Modern aktuell sehr, sehr schön. Aber es gibt keine guten Einstiegspunkte. Weil aktuell kannst du in Modern fast alles spielen. Ich habe jetzt neulich Obosh Mono Red gesehen. Was einfach nur Mono Red Odd Karten sind, die dann doppelt Schaden machen. Schritt Nummer eins im Modern aktuell, zumindest gefühlt, ist, such dir einen Companion. Zwei bauen weg und den Companion. Weil Companion immer noch so hart dieses Format holen, zumindest bei uns im Store. Und da muss ich halt wirklich sagen, so, strange. Aber das Problem ist halt, wie kommst du dran, wenn du schon ein bisschen Ahnung hast? Wenn du aus dem Standard kommst, ist eigentlich der nächste Schritt erstmal Pioneer. Das Problem ist tatsächlich, und das ist ein Problem, was ich generell an Pioneer sehe, es kannibalisiert Modern in dem Moment, wo halt Leute aus Pioneer fast nicht mehr rausgehen, weil wofür denn? Ja. Ich komme aus dem Standard, ich sehe, da ist ein leicht gehobenes Power-Level, ich sehe, meine Karten rotieren nicht, also bleibe ich doch dann im Pioneer. Und früher war es so, Leute sind von Standard in Modern, beziehungsweise ganz früher in Extended, und dann ins Legacy gerutscht und da dann geblieben. Diese Wege hast du nicht mehr. Als Mensch, der aus Standard, aus Draft oder Ähnlichem kommt, der steht dann da und guckt sich drei Wege an. Spiele ich Pioneer? Spiele ich Modern? Oder spiele ich Legacy? Und normalerweise gucken die da nicht mehr links und rechts. Ist ganz interessant, weil ich habe genau darüber übrigens gestern meinen Blackie Talk aufgenommen. Dementsprechend bin ich da ziemlich weil das Interessante ist dann wirklich, es ist nicht mehr wie früher, dass die Leute dann links und rechts gucken, sondern sie sind dann Pionierspieler. Warum sollst du dich noch groß im Legacy und Modern Meta umschauen? Weil wofür? Du brauchst da ja nicht reingehen, du bist ein Pionier. Und dementsprechend, es ist schwierig, im Modern reinzukommen, weil du eben nicht mehr dieses Sprungbrett hast und Modern ganz weit weg ist. Ja. Das Einfachste, was du hast, ist, wenn du eine Gruppe hast, die Modern spielt, die meisten Modern-Spieler haben mehr als ein Deck, die haben meistens so zwei bis drei Decks. Leih dir von denen ein Deck, guck dir an, was dir Spaß macht. Guck, ob irgendwo was ist, was dir gefällt, was du dir austesten kannst von einem Kollegen, ob es dir wirklich Spaß macht, und dann überleg, ob du da einsteigen möchtest.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Also, ich glaube, was viele Leute echt unterschätzen, wenn es um neue Formate geht, ist halt wirklich so dieses Spielen, bevor man kauft. Und ich weiß, die Hürde ist sehr groß, eben sich halt wirklich Decks zu leihen oder auch unvorbereitet zu einem Event zu gehen und zu sagen, hey, kann mir jemand was leihen? Ich würde echt gerne mitspielen, ich habe aber kein Deck. Wie du schon sagst, viele Leute haben eben diese mehreren Decks, aber eben man muss das irgendwie vorher organisieren. Und wenn ihr dann in einer, sag ich mal, Format-WhatsApp-Gruppe in eurer Stadt seid, dann eben eine Nachricht schreiben, hey, bin neu hier, ich würde ganz gerne mal irgendwie Decks testen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar da ganz hoch, dass du viele verschiedene Decks zum Testen bekommst. Also mal kannst du irgendwie mal einen Burn spielen, dann hast du vielleicht ein altes, nicht mehr ganz so up-to-date, ist irgendwie Mono-Blue-Mehrvolk oder so. Das kannst du dann auch mal irgendwie mal spielen. Und dann halt eben die etwas kompetitiveren Varianten, die gerade so am Herumlaufen sind in dem Format. Und wie gesagt, wenn du dann halt wirklich weißt, gerade auf welches Deck du dich stürzen würdest, wirklich, also vorausgesetzt, also anders gesagt, wenn du ein unlimitiertes Budget hast, dann kannst du natürlich einfach straight up direkt kaufen. Ansonsten würde ich dir halt wirklich empfehlen, immer eine Wishlist zu haben auf Card Market, vielleicht so den Grundbestand, den man so eben braucht, so vielleicht ein paar Länder, die nicht so teuer sind, ein paar Uncommons, die dieses Deck ausfüllen. Ich weiß nicht, bei Boomerjan denke ich zum Beispiel an sowas wie Bloodbraid Elf oder so ein paar eher Low-Price-Rares, vielleicht aus Modern Horizons oder so. Aber halt, dass man sich wirklich für das Deck spezifisch eben die Karten organisiert und dass man halt eben nicht dahin kommt, sich vielleicht mal hier ein paar Staples zu holen, dann hast du hier ein Playset Thoughtseize dir vielleicht mal geholt, weil vielleicht willst du ja mal Jund spielen, dann hast du da, oh, Fetchländer wurden gerade reprinted, ich hole mir jetzt erstmal Playsets von allen Fetchländern, davon hast du halt eben kein spielbares Deck. Und so nervig es ist, später Karten kaufen zu müssen mit einem teureren Preis, so viel wichtiger ist es, erstmal ins Spielen zu kommen, weil das ist im Grunde der Punkt Nummer eins, wenn du in einem Format anfangen möchtest, du brauchst irgendwas Spielfertiges.
Genau, wenn du was Spielfertiges hast, ist es ja auch gar kein Problem, wenn du danach sagst, hey, ich habe schon was Spielfertiges und jetzt kaufe ich mir gerade mal alle Fetches.
Ja, total. Also,
wenn man ein Deck hat, kann man natürlich sich einen Pool aufbauen aus dem Format. Das ist gar kein Problem. Anders hat das, glaube ich, niemand von uns gemacht. Niemand ist gesagt, hat gesagt, hey, ich habe eine halbe Million gewonnen. Here, take all I got.
Und, Foiled out Boomer Junt. Kauf es mir ja, sofort.
So, eins.
Ja.
Ja, da ist halt genau die Idee dahinter. Wenn ich mehrere Decks dann bauen kann oder zusammenstecken kann und dann wirklich merke, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann halt ein paar Karten sich kaufen muss, dann kauft man eben nur noch so 4, 5 Karten und hat ein komplett neues, fertiges Deck.
Ja.
Und wenn man an dem Punkt ist, dann weiß man, okay, man hat einen guten Pool. Aber das braucht man halt erst, wenn man schon im Format angekommen ist.
Ja. Ja, total. Das ist halt, also ich meine, wenn es halt um Empfehlungen geht, was Decks angeht, ist es halt immer sehr schwierig. Also tendenziell günstiger sind halt eben natürlich die Agro-Decks. Boggles ist gewiss im Budget-Bereich immer noch quasi ein solides Deck, auch wenn es halt natürlich durch viele sehr gut geprintete Antworten War of Horizons ein bisschen aus den Top-Listen verbannt worden ist. Aber wenn es erstmal darum geht, überhaupt zum Spielen anzufangen, kann man es aufnehmen. Es ist ähnlich wie mit Mono Red. Ich weiß nicht, ob Mono-White, das sind Texas-mäßige Sachen, irgendwie so günstig sind. Oder ob man sagt, okay, das wäre was halt ein einsteigerfreundliches Deck ist. Ich weiß nicht, da hast du eher so die Expertise?
Schon, also einsteigerfreundlich sind die Mono-Weißen Decks nicht. Mhm. Aber sie sind zumindest einigermaßen günstig.
Ja, und auch da hilft es auf jeden Fall, sich in die Community mit einzubringen und aktiv nach Ratschlag zu fragen, auch alles immer mit einem bisschen Grain of Salt nehmen. Also natürlich sind dann sehr krasse Leute dabei, die sagen, ja, komm, kauf dir ein Playset Tarmogoyf, das verliert halt nicht an Wert, aber wenn du halt kein Tarmogoyf für dein Deck brauchst, dann kauf dir bitte kein Tarmogoyf. Also, und das sind halt immer so ein paar Sachen, ne? Bringt euch in die Community ein, habt erstmal irgendwas Spielbares da, und zur Not halt eben leitet euch eben Decks und nimmt einfach aktiv teil an einem Format. Und irgendwann merkt ihr, das kann mehrere Monate dauern. Das kann man dann, irgendwann ist man halt einfach drin und irgendwann sieht man sich, oh, jetzt habe ich das Deck, was ich mir seit Monaten geliehen habe von diesem einen Typen, der irgendwie jetzt aus irgendeinem Grund ein guter Freund geworden ist, eben vielleicht deswegen. Auf einmal hat man die Karten selber und dann kann man selbst dann weiter gucken, von welchem Punkt man weitergeht. Weil, wie du schon sagst, dein Beispiel mit dem Schwarz-Weiß-Flicker-Eldrazi-Ding, es kommt mehr darauf an, dass du weißt, wie dein Deck funktioniert und wie es spielbar ist. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Boomer Junt heute noch neue Leute weghaut, dass selbst sowas wie Mono Blue Tron teilweise immer noch gewinnt, dass halt eben so ein Black-White-Flicker-Deck kann auch immer noch gewinnen. Gerade auf einer lokalen Ebene ist das halt eben, ist es auf jeden Fall eine mögliche Sache. Und know your deck und bekomm einfach, werd einfach ein guter Pilot für dieses Deck, was du dir ausgesucht hast. Und das braucht also eine Menge Research.
Man sollte ein guter A-Track-Spieler sein.
Ja, A-Track ist doch gefühlt auch gar nicht so schwer. Aber ich will da auch gar nichts sagen, ich habe noch nie gespielt.
Ganz schlimm. Niemand will dagegen spielen.
Ach ja. So, ich guck mal gerade noch, was im Chat so geschrieben wurde. Ich glaube,
Menge Geld, die verloren wurden.
Bitte?
Eine Menge Geld, was verloren wurde. Golfs 100 Euro das Stück gekauft. Ja. Ich habe einen Kollegen, der hat damals Golfs gegen Duels getauscht. Und zwar immer wieder so 2 Duels gegen einen Golf. Und der freut sich halt seines Lebens.
Ja, der hat einen echt guten Deal gemacht, ne? Also so ein bisschen fast schon auf einer Ebene mit Marty McFly holt sich den Sportalmanach aus der Zukunft. So. Ja klar, nehme ich 2 Duels für einen Golf, na klar.
Ja.
Genau, da fehlt sowas wie bei den Pioneer-Decks für Modern ein spielfertiges Deck zum Einstieg ins Format. Ja, das ist so eine interessante Frage. Glaubst du, dass so Challenger-Decks für Modern sinnvoll wären, in der Art und Weise, wie wir wissen, dass sie Challenger-Decks bauen?
Es gab damals ein Challenger-Deck.
Ja, eins.
Es gibt ein Modern Challenger Deck.
Das Event Deck.
Und das war grottig. Das war damals schon grottig. Das ist heute noch viel grottiger. Mhm. Und das Ding kostet immens viel. Und keiner weiß warum, weil das Ding ist grottig. wahrscheinlich einfach, weil es nicht mehr so viele gibt, die versiegelt sind. Keine Ahnung. Aber dieses schwarz-weiß Spirit irgendwas Deck, ey, das war, also es war ein cooles Deck, um casual damit zu spielen. Mhm. Ich habe das damals einer Ex-Freundin von mir geschenkt, weil die unbedingt Magic lernen wollte und spielen wollte. Aber also modern damit spielen konntest du halt nicht, weil es war halt zu der Zeit, ich hab irgendwo ein Video online bei mir auf dem Channel, wo ich Bloom-Titan, also Actual Bloom-Titan, was damals legal war, gegen dieses Deck spiele. Mhm. Und das ist halt so, ja, ich mache halt Turn 2, habe ich halt 6 Mana, leg so mein Hive Mind und mach den grünen Pack. Was hast du? Ja, ich Flashback Lingering Souls.
Ja. Wisst ihr noch die Zeit, wo ein Modern Flashback Lingering Souls ein okayer Move war?
Wisst ihr noch damals?
Womit man damit noch rechnen konnte?
Ja.
Ja. Ja, also ich würde mal so sagen, also vielleicht so ein bisschen in die Richtung Fazit, also erstmal noch zu der Challenger-Deck-Geschichte. Ich glaube, Challenger-Decks für Modern können fast nur enttäuschen, weil sie haben wahrscheinlich halt eben nicht das Value, was man braucht, um ein gutes Deck zu haben. Also wenn sie jetzt eine Blue-White-Control-Liste machen, das wird halt nicht die Blue-White-Karten drin haben, die man eben braucht. Ne? Kein Jace the Mind Sculptor 3-4 Mal, kein Teferi of Dominaria. Und das ist dann Force of Negation, die Polluted Delta, also das ist halt wirklich, das ist so ein bisschen, was ich glaube, wenn sie anfangen, modern pre-constructed Decks zu verkaufen, nochmal.
Ich glaube dann. Die sehen dann halt aus wie Pioneer-Decks.
Bitte?
Die sehen dann halt aus wie Pioneer-Decks.
Ja, und vor allen Dingen sind die dann, also, oder es ist halt so ein Fail-Safe, dass wenn halt irgendwie Magic den Bach runtergeht, so alles klar, wir machen jetzt hier komplett, keine Ahnung, modern Staples, jetzt einfach pre-constructed Sachen, wenn wir ganz schnell Geld brauchen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt eben nicht so gut.
Schade. Das finde ich halt immer noch so schade, weil wir haben halt, ich sehe das ja bei Yu-Gi-Oh!
Ja.
Yu-Gi-Oh! Hat das so, wenn du 3 pre-constructed Decks kaufst, hast du ein fertiges Deck.
Mhm.
Das heißt, ja. Du kannst für 30 Euro ein Tier 2 Deck dir zusammen kaufen. Das geht halt im, und die spielen ja theoretisch Legacy.
Mhm. Da rotiert eigentlich nichts.
Genau, es rotiert nichts. Sie haben nur eine Banned List und eine Restricted List, aber ja, die ist nicht so sinnvoll. Und sie spielen nur Legacy und selbst die schaffen es, 10 Euro Starter-Decks hinzuschmeißen, die man alleine ganz okay spielen kann. Wenn man 3 davon hat, kann man einigermaßen gut mithalten.
Mhm.
Und ja, wir sehen halt Pioneer-Decks und Standard-Decks, die teilweise beim Rauskommen nicht mal mehr legal sind.
Ja. Also, ja, das stimmt. Also ich bin, Thema Pioneer Decks, ich bin wirklich gespannt, wie jetzt halt die nächsten werden, weil ich glaube, das wird so ein bisschen zeigen, wie gut sie sich damit halten, ob das halt mehr so ein Ding sein wird, von wegen, okay, jetzt habt ihr komplett verpasst, worum es hier eigentlich gerade geht. Oder sie sagen halt wirklich, okay, so ein Is It Phoenix Deck, das hat schon eine benutzbare Landbase, auch vielleicht ohne Shocklands oder sowas. Und ja, da bleibt halt einfach abzuwarten, wie da die Liste am Endeffekt aussieht. Aber ich glaube halt, genau das wäre der Punkt, warum Modern. Bitte?
Ja, da freue ich mich drauf, mit dir da einmal richtig, richtig das Thema aufzugreifen, einmal richtig von vorne bis hinten nochmal durchzudiskutieren. Vielleicht auch schon vor den Decklisten, mal gucken.
Ja, auf jeden Fall. Aber genau, abschließend quasi zum Thema Modern-Einstieg. Ich würde sagen, es ist nicht unmöglich. Es ist sauhart. Glaube ich. Es ist ein sehr großer finanzieller Aufwand, es ist ein sehr großer Zeitaufwand, es ist ein sehr großer Lernaufwand. Und ich glaube, man läuft ein bisschen wie bei Dark Souls, erstmal Stunden, Wochen, Tage, Monate lang erstmal gegen eine Wand, bevor man Fortschritt sieht. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich bemüht und wirklich das Sitzfleisch hat und auch wirklich bereit ist, ein bisschen was zu investieren, ist es eben möglich. Und es gibt Budget-Decks, um erstmal was Spielbares zu haben. Empfehlenswerterer Weg ist halt wirklich, in der Community sich einzubringen, zu fragen, ne? Einfach zu sagen, hey, ich interessiere mich für das Format, ich habe wirklich Bock, das zu machen. Wenn man frustriert ist, das eben zu kommunizieren, nach Hilfe zu fragen oder sonstigen, nach Ratschlägen oder sowas. Und dann sollte das vielleicht klappen. Aber es ist, wie du schon sagst, sehr hart. Und die Alternativen sind da, wenn Modern nichts mehr für euch ist oder überhaupt nichts für euch von vornherein ist. Es gibt immer noch Pioneer, es gibt immer noch Legacy, es gibt immer noch Commander, für wenn es halt in den Casual-Bereich gehen soll. Und auch da gibt es ja auch kompetitivere Decks. Ne, es gibt halt ein breites Feld an Magic the Gathering, auch an nicht rotierenden Formaten. Und eine, ich finde es tatsächlich interessant, wie sich Modern entwickeln wird, weil uns erwartet ja noch das Herr der Ringe Set, was Modern legal sein wird. Es erwartet uns noch wahrscheinlich Modern Horizons 3. Also ich wäre überrascht, wenn sie es nicht mehr bringen würden. Und ja, ob dann das Format noch die Beine hat zu stehen, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ach ja. So, dann haben wir noch ein drittes Thema, was jetzt den Blick von der Vergangenheit auf die Zukunft richtet, und zwar zum Thema Brothers War. Das ist nicht das nächste Standard-Set, das ist Dominaria United, oder wenn man ein paar Theorien Glauben schenken darf, ist es Dominaria Completed. Aber mal schauen, wie sie das auflösen. Sondern The Brothers War. Es ist ein, was wir bisher wissen, es ist quasi ein Set, was einen Blick zurückwirft in die Vergangenheit zu eben dieser Geschichte auf Dominaria mit Mishra und Urza. Ich weiß nicht, bist du da in der Lore so ein bisschen drin, was damals passiert ist? Was ist denn damals passiert?
Also, es gab zwei Brüder, die haben sich gestritten, die haben sich geprügelt. Das eine ist Urza, das andere ist Mishra. Das erklärt den Brothers War. Nein, also es ist ein immens großer Part an Story tatsächlich. Es gibt mehrere Teile, die sich damit komplett auseinandergesetzt haben, nur mit der alten Lore. Und da ist ja alles mit drin. Es geht über Weatherlight, über alles mögliche, Khan, der erschaffen wird und. Also da ist immens viel dran, viel mehr, als ich jetzt einfach so runterrattern könnte. Mhm. Und wichtig ist, beide Brüder mögen sich nicht. Ja. Das ist das Wichtige daran. Und es geht um eine Menge Artefakte. Zumindest damals.
Weiß man eigentlich, woran das liegt, warum sie sich nicht mögen? Was ist so der Grund?
Es gibt einen Grund. Das fällt mir jetzt gerade hauptsächlich nicht ein, tatsächlich. Also ich weiß, dass ich neulich noch durchgelesen habe, weil ich habe mir nur, also nicht gelesen, gehört, aber ich habe mir neulich tatsächlich noch mal die komplette Story angehört.
Cool.
Das war ein sinnvoller Grund. Aber ich weiß es nicht mehr, warum.
Wahrscheinlich, also ich bin da auch leider so gar nicht drin, ne? Aber ist es nicht vielleicht auch irgendwie sowas von wegen halt Machtverhältnisse, Ausrichtungen, wie man mit Macht umgeht, irgendwie sowas vielleicht? Also, ach so, Ludacris Fox schreibt auch, der Streit um Might und Meekstone, dass es irgendwelche Steine gibt, die irgendwie super wichtig sind. Naja, sie werden schon ihre Gründe haben. Und ja, auf jeden Fall. Ach, Urza war Planeswalker Mishra nicht. Okay, einer wurde von den Eltern geliebt, der andere nicht. Okay, also es gibt viele verschiedene Gründe, warum sie sich nicht mochten. Punkt ist, sie mögen sich nicht. Und ich finde das halt dahingehend interessant, weil ich glaube, das allererste Magic the Gathering Buch, was veröffentlicht wurde, heißt auch The Brothers War. Und ich habe das schon, oder? War doch so, ne? Ich meine. Und das ist halt sofort, das ist halt auch einer dieser Bücher, wo ich dann immer denke, das muss ich mir irgendwann mal holen, einfach mal durchlesen, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen, worum es überhaupt bei Magic the Gathering geht. Im letzten Stream habe ich so, oder in einer der letzten Streams habe ich auch über mein Problem mit der Magic the Gathering Story geredet, dass es halt so ein bisschen mehr wirkt wie so ein Plane Hopping. Oh, jetzt sind wir in Kamigawa. Oh, jetzt sind wir in Kaldheim. Oh, jetzt sind wir wieder auf Zendikar, Innistrad. Ach ja, jetzt sind wir schon wieder in Streets of New Capenna. Und wir sind in verschiedenen Genres unterwegs mit verschiedenen Charakteren. Es gibt keinen overarching Plot, zumindest fühlt es sich gerade nicht so an. Es gibt keine wirkliche Narrative, weil die Charaktere oder weil die Karten immer nur so einzelne Screenshots der Story irgendwie raushauen. Also jetzt nicht wirklich halt sagen können, okay, keine Ahnung, wie damals bei der Gatewatch. Ich weiß, die Gatewatch wird sehr gehasst, aber es war ja zumindest so ein bisschen, wir chasen Nicole Bolas. Und sowas fehlt mir halt einfach komplett. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es halt mit Dominaria United und The Brothers War halt wieder in so eine Richtung geht, wo man vielleicht wieder Urza und Mishra als Charaktere zurückbekommt. Ich weiß nicht, was gibt's denn für Sachen, die du voraussehen könntest, die in The Brothers War als Karten uns entgegenkommen würden?
Im Gegensatz zu dem, was im Chat steht, ich gehe davon aus, sie werden eine Menge Vehicles bekommen.
Ist, halt ist das denn so schlimm unbedingt?
Ich habe das Problem mit Vehicles mittlerweile ähnlich, wie ich es mit Double-Sided-Karten habe.
Es gibt einfach zu viel.
Ja, hier nehmt 50 Millionen davon. So, nein, so ein oder zwei pro Sets wären ja ganz cool, aber nicht, oder alle fünf Sets mal irgendwas, aber nicht jedes Set, Tausende. Hm. Und da muss ich halt sagen, es wird viel in diese Mac-Richtung gehen, es wird viel in Artifact gehen. Ich würde mich super gerne über Reprints freuen. Das Problem ist, die meisten Artefakte aus dieser Zeit kannst du heutzutage entweder nicht drucken, weil sie broken wären, oder naja, weil sie halt eben sehr, sehr schwierig sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich den Mixdown mir angucke, der halt sagt, hey, Kreatur mit Stärke 3 oder mehr enttappen nicht. Das ist halt nichts, was du im Pioneer haben möchtest.
Ja, das stimmt.
Also, Und ich gehe davon aus, dass sie, was, okay, Kenshin hat es auch gerade gesagt, ich gehe davon aus, dass sie Old Border wiederbringen, weil es war Old Border gedruckt und wir brauchen wieder Old Border. Leute wissen, Old Border ist gut. Und nachdem wir Full Art rausgehauen haben, müssen wir wieder Old Border raushauen, weil wir hatten kein Old Border mehr, also so fast 3 Monate. Und dementsprechend mal gucken.
Und selbst das stimmt nicht. Es gibt aktuell einen Solring, den man bekommt, wenn man im Local Game Store einkauft.
Foil Old Border.
Ja, Foil Old Border, aber neues Artwork. Weil das konnten sie nicht bringen, dass sie auch noch das alte Soul Ring Artwork mit draufbringen. Das wäre ja zu krass. Ja, tatsächlich Thema Old Border und Thema Reprints. Ich würde fast schon erwarten, dass wir wieder so ein Sheet bekommen wie die Mystical Archives Karten von Strixhaven, weil es ging auch letztens ein Mark Rosewater Umfrage herum, beziehungsweise keine Umfrage, sondern halt jemand, der gefragt hat nach Strixhaven-mäßigen, also Mystical Archive Reprints, wie wahrscheinlich es ist, ob es wiederkommt. Und er hat einfach die Gegenfrage gestellt, hey, wie häufig würdet ihr euch denn wünschen, dass es sowas gibt? Wo ich sagen würde, ich hätte Bock. Also ich hätte wirklich Bock, dass mir einfach sinnvolle Reprints von gerade Artefakten für Eternal-Formate, für Commander, für Legacy, für Modern auch teilweise eben bekommen würden. Und es kann halt auch gerne ein Extra-Slot sein. Also ich beschwere mich nie über Extra-Value in meinem Booster, gerade wenn es um Standard-Sets geht. Und ich würde sogar sehen, dass ein ganz paar davon vielleicht auch eben ins Standard-Set gedruckt werden. Weil zum Beispiel Mishras Bauble, ich weiß nicht, wie viel Schaden sie anrichten würde, wenn man sie in Standard und Pioneer legal machen würde.
Pioneer Pros, Bubble.
Also, ich habe mir die Karte angeguckt, ich habe mich lange überlegt, wäre das eine gute Idee? Aber eigentlich ist ja Bubble nur so krass gewesen, halt eben durch Lurrus, dass du halt eben Bubble casten, cracken, dann mit Lurrus wiederholen kannst und dass du halt einfach so dir sehr viele Informationen und sehr viel Card Advantage organisieren kannst. Und dass Mishras Bubble eben 0 Mana kostet, ist ein Problem. Aber wer ist broken? Das ist die Frage.
Bubble und Elva ist schon dämlich.
Okay.
Ja. Alleine schon dämlich. So, okay, dann mache ich mich selber mal mit der Bubble und dann entscheide ich mich in meiner Upkeep, ob ich jetzt erst den Delver flippe oder ob ich eine Karte ziehe, um den Delver blind zu flippen. Also, und Delver ist ein Standard. Und das ist schon sehr, sehr krank. Dazu halt sowas wie Swift Spear.
Das stimmt. Nicht so
krass, also das ist schon. Plus hier den kleinen Drachen aus Ikoria, wie heißt der? Der Fairy?
Der Sprite Dragon.
Sprite Dragon, genau. Und so weiter und so fort. Also das ist schon. Boah, Bubble ist schwierig. Ich fände es halt cool und lustig und würde gerne sehen, was passiert, wenn sie statt die Mishras Bubble die Ursas Bubble in Modern Pioneer und Standard bringen.
Was macht die denn nochmal?
Ursas Bubble schaut eine random Handkarte vom Gegner an.
Okay.
Und macht dann auch den Card Draw. Und naja, also im Legacy spielt man halt beide 4-mal in krass bestimmten Artefakt-Decks. Und da, das wäre dann halt im Modern auch möglich. Ich will einfach nur das Modern-Power-Level pumpen. Und dann macht auch keinen Unterschied mehr. Und tatsächlich wäre sie nicht so krass mit Delver und anderen Sachen. Und im Pioneer ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig zu wissen, dass der Gegner jetzt gerade kein Force of Will auf der Hand hat, weil das gibt es nicht.
Es gibt halt keine Gratis-Interaktion.
Genau, man kann halt mal so gucken, so eine Handkarte vom Gegner sehen, für 0 Mana, dafür in den nächsten Abgib eine Karte ziehen. Finde ich besser, als die oberste Karte angucken und mit dem Delver Shenanigans treiben.
Ja, da hast du wahrscheinlich einen Punkt. Also ich würde mir halt aber solche Art von Reprints auf jeden Fall wünschen, dass man halt so wirklich alte, mächtige Artefakte sich anguckt und mal wirklich reflektiert und sagt, wäre es so schlimm, die zu printen? Thema Power-Up. So, ne, das ist halt natürlich ein schwieriges Feld, weil sowas kann super schnell extrem problematisch werden. Auf der anderen Seite kann man das halt dann immer noch in Pioneer und Modern eventuell bannen, wenn man unbedingt muss. Aber gerade in so einem Feld, ich fände es, glaube ich, mehr interessant, damit ein bisschen herum zu experimentieren, weil so richtige reine Artefaktstrategien gibt es zumindest halt in Pioneer und soweit ich weiß, in Standard aktuell halt eben nicht. Aber es gibt natürlich diese, gerade wenn es um Free-Sachen geht, ist es immer schwierig. Es ist grundsätzlich immer schwierig, wenn es halt irgendwas für umsonst ist, sei es Card Advantage, sei es Mana, sei es irgendwie sowas, ne? Das ist halt immer schwierig.
Ja.
Aber wie wahrscheinlich hältst du, dass wir so ein extra Sheet in Brothers War bekommen, so ein Nostalgie-Sheet?
Ich find's cool, tatsächlich. Also gerade sowas, wie sie es damals mit Time Spiral gemacht haben, so ein Old-Frame-Cheat, fände ich tatsächlich nochmal cool.
Ja.
Ob die jetzt alle standardlegal sein müssten, weiß ich nicht.
Mhm.
Man könnte das auch ähnlich machen wie in Strixhaven, wo man ja die Mystical Archives hatte. So könnte man das hier auch machen. Man müsste ja noch nicht mal den alten Old Border holen, auch wenn der natürlich kommen wird. Also sind wir mal ganz ehrlich.
Natürlich.
Bin ich sehr enttäuscht.
Ja.
Und ja, also grundsätzlich fände ich es cool. Einfach nur, weil ich bin ein Fan davon. Mhm. Außerdem mag ich, wenn Leute, die Old Border Karten unbedingt haben wollen, Geld ausgeben. Weil dann werden meine Karten günstiger. Und ja, also grundsätzlich bin ich ein sehr großer Fan davon, einfach mehr Value da drin zu haben.
Ja, total.
Masterpieces glaube ich tatsächlich nicht, dass sie kommen werden. Masterpieces ist etwas, was super outdated ist, weil die Leute haben es halt gehasst und heutzutage wünschen sie es zurück.
Mhm.
Und
ja, das ist halt auch so ein Punkt. Ich würde mir halt wünschen, dass halt sie solche Sachen ja eben mal reflektieren und mal sowas sagen wie, hey, wir bringen nochmal Masterpieces zurück und sei es erstmal nur in so einem Set wie Brothers War, wo man eben sagt, hey, wir haben irgendwie die 10 teuersten Artefakte, die nicht Reserved List sind, haben jetzt erstmal in so eine einmal pro Case Geschichte mit drin. Weil ich finde sowas inspiriert, sowas treibt an, Sachen zu kaufen, so. Das ist aber eine Art von, also es ist besser als ein Collector Booster einfach. Es ist halt einfach, macht mehr Spaß dahinter, will ich sagen. Andere Sachen, die ich mir sehr gut vorstellen könnte, wir haben eben schon Mishra und Urza besprochen. Ich glaube, wir werden wieder neue Versionen von diesen Karten bekommen und ich glaube, sie werden zum ersten Mal als Planeswalker erscheinen, als Planeswalker-Karte. Wir werden einen Mishra Planeswalker bekommen und einen Urza Planeswalker. Wobei natürlich in Silver Border gibt's den ja schon, den Urza als Planeswalker. Und das ist ja dieser Headmaster, wo es literally nur der Kopf ist, wo man dann auf eine Webseite gehen muss, um die Effekte zu lernen. Funny Idea, bis es dann natürlich in Alchemy in echt gemacht haben, dass du nur online nachgucken musst, was die Karte macht. Aber wie wahrscheinlich hältst du das, dass wir neue Versionen von diesen Charakteren bekommen als Planeswalker?
Ist sehr wahrscheinlich. Also Urza auf jeden Fall. Ich fände es, by the way, ziemlich lustig, wenn sie einfach nur die alten, wie hießen sie?
Die Charakter-Karten. Ach, Vanguard, genau, ja.
Das finde ich ziemlich witzig. Ich muss aber sagen, alles in allem finde ich es halt strange, wenn sie das halt so aufziehen werden mit Mishra und mit Urza als Planeswalker, weil es trifft halt eigentlich damals nicht in die Zeit. Und gerade Urza ja, Mishra eigentlich nicht tatsächlich. Deshalb bin ich mal gespannt, was sie machen.
Ich bin mir halt wirklich, also ich bin mir mittlerweile wirklich unsicher, ob sie auf solche Umstände noch achten, wenn es halt darum geht, geile Mythic Planeswalker zu designen, alternativ. Also ich glaube auch die ganzen D&D Planeswalker, also Minsk und Boo und oder halt eben wen gibt's da noch? Tasha, Elminster und so weiter, die sind ja lore-technisch gesehen, obwohl sie ja irgendwo im Magic-Multiversum oder sowas herumschwirren, sind aber eigentlich keine Planeswalker. Das heißt, sie können nie diese Welt von Forgotten Realms verlassen. Und dementsprechend halt wäre es ja interessant. Also ich glaube halt, sie würden sich aus Lore-Gründen nicht davon abhalten lassen, Urza und Mishra als Planeswalker zu machen. Und Trollfaust schreibt auch gerade, Mishra war noch nie ein Planeswalker gewesen, oder liege ich da falsch? Also, ich glaube
Urza ja. Mhm. Und Kahn natürlich ja, durch den Spark. Aber Mishra wüsste ich echt nicht. Also
es ist halt wirklich die Frage, ob sie die Story von den Brothers War halt nur neu erzählen oder ob sie so ein bisschen in die aktuelle Story mit reinnehmen. Weil, also kurz zu dieser Theorie, die ich kurz angemerkt habe zu Dominaria United. Ich weiß nicht, ob ihr alle mitbekommen habt, aber Dominaria United, es gab so eine Fantheorie, dass sich das halt, weil es macht lore-technisch wohl überhaupt nicht so viel Sinn, dass Dominaria sich vereint hat in einem friedlichen diplomatischen Weg, sondern dass die nicht die Eldrazi, die Phyrexianer nach Dominaria eingekommen sind, das übernommen haben komplett und quasi so ein bisschen Mirrodin-mäßig da halt versuchen, New Phyrexia oder sowas zu machen. Und dementsprechend der eigentliche Setname eben ist Dominaria Completed, so wie eben Tamio auch completed ist und dass damit eine neue Story-Arc eingeführt wurde, von wegen, hey, wir kümmern uns jetzt darum, dass die Phyrexianer aber wieder abhauen. Und jetzt kommen dann die ganzen Charaktere, die wir überall nur gesehen haben, mit Kaito, mit Elspeth, mit Chandra, dass die ganzen jetzt erstmal sich wieder neu versammeln und dann Dominaria zurückerobern. So, und darauf die Folgetheorie ist, dass The Brothers War aus irgendeinem Grund ein Zeitriss entstanden ist und Mishra und Urza und andere Charaktere aus dieser Zeit in die aktuelle Zeit gebracht werden. Und dann wäre quasi wieder auf dem Table, dass Mishra auch ein Planeswalker wird, weil dann kann er ja irgendwie eine Nahtoderfahrung haben. Ups, Spark und hey, Planeswalker, ich habe 3 Abilities. So, und das wäre dann so ein bisschen die Folgetheorie dahinter. Ich weiß nicht, findest du sowas wahrscheinlich, dass sie so einen Weg gehen, dass sie so diese Nostalgie in dem Sinne, in Anführungszeichen, ausschlachten, als dass sie dann eben sagen, okay, wir bringen diese eigentlich schon toten Charaktere und noch mehr wieder zurück?
Es wäre nicht das erste Mal, dass sie mit alternativen Time Zones und so weiter arbeiten. Mhm. Sie haben ja zum Beispiel Khans of Tarkir, Fate Reforged, Dranks of Tarkir. Das ist ein Set, wo es ja auch um Zeitreisen tatsächlich geht. Wissen die wenigsten, tut es aber. Und, naja, sie haben damals auch mit Zeitrissen und so weiter in Timespiral gearbeitet. Mhm. Und warum nicht? Also, es ist wirklich so, dass ganz, ganz viele Menschen einfach nur diese alten Karten wieder haben wollen. Und ich glaube, Wizards will da was anderes. Also, sie werden nicht einfach alte Karten reprinten. Mhm. Einfach nur. Sondern sie werden es in einem neuen Set machen. Es ist nicht wie damals, als auf einmal ein Set aufgetaucht ist, so, ups, hier ist übrigens Ice Edge Alliances und ja, das dritte Set, das sie im Keller vergessen haben. So, jetzt nochmal. Das ist übrigens ganz kurz standardlegal und ihr habt auf einmal irgendwelche komischen Snow-Sachen, die ihr gerne vor 20 Jahren gehabt hättet. So ist es halt nicht. Brothers War ist halt rum. Und es war auch nicht geplant, sondern sie haben es nachträglich gemacht, weil gefühlt dieses Jahr nur Nostalgie-Trip geschoben wird. Mhm. Und da muss ich halt sagen, das finde ich halt schwierig, weil sie werden ganz, ganz hohe Erwartungen schüren. Auch mit Story und allem drum dran. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie die erfüllen können.
Ja.
Freundlich ausgedrückt.
Ich hoffe halt vor allen Dingen, dass sie einen Plan haben. Ich hoffe, dass, selbst wenn es nicht die Dominaria Completed Idee ist, oder ne, dass wir halt einfach legitim zurückblicken auf The Brothers War. Ich hoffe, dass sie irgendwie eine logische Erklärung haben, warum wir uns aus einer Story-Perspektive jetzt auf einmal um die Vergangenheit kümmern sollten. Weil das ist halt was. Das Plane Hopping habe ich ja schon erwähnt, mag ich nicht. Jetzt, wenn das noch Time Hopping dazu kommt und wir jetzt, oh, wir sind jetzt mal in Ice Age, wie du sagst, in so einem Set. Hoppla, jetzt sind wir dahin gegangen. Oh, wir sind noch mal ganz am Anfang mit Brothers War. Oh, wir gehen jetzt einfach noch mal in Arabian Nights in den Plane rein. Einfach auch jetzt, was damals irgendwie mit den Charakteren dort so passiert ist. Und dann gehen wir jetzt übrigens noch mal in Neo Dynasty 2. Und übrigens ein Dungeons and Dragons Set haben wir auch noch. Und da würde ich mir echt mal gerne ein Ende von wünschen, weil es macht halt irgendwie keinen Spaß. Es schadet meiner Meinung nach Magic als IP. Magic hat keinen Main-Character, keine Figur, die man assoziiert. Urza wäre da prädestiniert für. Und wenn sie es halt klug angehen, könnte man das halt wieder in eine Richtung treiben, wo man irgendwie sagt, hey, keine Ahnung, Jaya Ballard, Khan und eben Urza, so ein Team oder sowas. Und das sind so die Face-Leute. Vielleicht sogar mit Teferi als Zeitmensch, der das irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie also der es eben sowas in der Richtung gemacht hat. Aber es ist halt, ja, es ist halt so eine Geschichte, wo ich mir denke, Time-Hopping, das wird mir dann auch einfach zu bunt. Dann schalte ich, was die Lore und die Hintergrundgeschichte aus, komplett aus und fokussiere mich nur noch, okay, was macht diese Karte, die genannt wurde, Urza back in time oder sowas.
Ja, das kann ich komplett verstehen. Ich finde halt, wir brauchen nochmal ein Innistrad-Set. Wir hatten lange kein Innistrad-Set mehr und Zendikar sollten wir auch nochmal nett.
Ja, und vielleicht auch mal nochmal Ixalan, Return to Ixalan.
Ja, das wäre wirklich was anderes. Ja. Also, Sie haben ja gesehen mit Kamigawa, Sie können ja auch, wenn Sie wollen, selbst so richtig unbeliebte Sets auf einmal beliebt machen. Ja. Vielleicht probieren Sie mit Ixalan nochmal.
Neon-Dinosaurier.
Neon Dino.
Neon Dinosaur. Ach ja, aber was, Leute im Chat, was haltet ihr denn von Brothers War? Ist das was, worauf ihr euch freut? Was für Reprints würdet ihr euch denn am liebsten irgendwie wünschen aus dem Set? Und was sind eure Erwartungshaltung, was die Story angeht? Seid ihr Story interessiert? Haut einfach mal raus. Denn ich würde sagen, ich glaube, so rein thematisch sind wir auch schon. Mit Blick auf die Uhr, wir sind auch schon seit fast 2 Stunden dran.
Zwei Stunden.
Das ist nicht die normale Aufnahmesession von Radio Ravnica. Wir schneiden hier und da schon mal was raus, aber nicht so viel. Und wir würden sonst in Richtung Live Ask Us Anything gehen. Ich kann noch mal herumscrollen, was so an Fragen gestellt worden sind. Aber viel lieber hätte ich, wenn ihr noch mal eure Fragen stellen könntet, damit wir live eingehen. Und ja, haut raus, was ihr erwartet. Ich sehe schon von Zebra hohe Erwartungen, viele Artefakte. Aber darauf können wir uns auch einigen. Ne? Artefakte müssen doch drin sein. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob sie Saga-Artefakten reintun.
Wow. Boah, das wäre, ja, ich meine, ich mag Sagas so. Sagas. Die Sagan, Sagenkarten. Sagenkarten, jo. Ich mag die, aber es muss jetzt auch nicht noch mehr kommen. Also
nee, echt nicht.
Vielleicht flippen die dann auf die andere Seite auf dem Artefakt. Wir kriegen eine Mistress Bauble, aber sie ist auf der Rückseite von der Saga und du musst erst 3 Runden warten und 3 Mana zahlen, bis sie eine Mistress Bauble flippt.
Ja, und heißt dann Mirror of the Urza's Bauble.
the Mistress oder Urza's Bauble 2.0.
Yes. Da warte ich eh noch drauf. Wir haben ja dieses zum Beispiel Schwert plus 2. Das sind dann einfach die Ideen für Karten ausgehen. So einfach, ja, Tarmogoyf 2.0.
Embercleave plus 1.
Oh, Urza's Saga Reprint. Boah, ich gehe davon aus, Urza's Saga wird im List-Slot sein. Das wird mir echt eine Menge Geld kosten. Aber ja.
Historic als Sammelbegriff kann ich mir gut vorstellen. Ja, das stimmt. Also Historic haben wir auch nur ein einziges Mal gesehen. Und jetzt wurde der Name getainted von dem digitalen Format.
Aber das wird, wenn, dann eher in Dominaria United passieren als in Brothers War.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir, glaube ich, wieder so eine Dynamik haben von Dominaria United wird ein paar Themen einführen und The Brothers War wird es halt irgendwie aufbauen, so ein bisschen wie. Also ganz lose war es ja in Innistrad so, mit den Spirits zum Beispiel, wo wir halt eben Flip Spirits hatten, die halt aber natürlich unterschiedliches gemacht haben. Aber ja, ich hoffe, dass es irgendwie cool wird. Orca schreibt noch, Arabian Nights wird wohl nicht passieren. Glaub, Maro hat mal gesagt, dass es kein guter Move wäre, war Lore von woanders in Magic zu integrieren. Naja gut, dass sie sich davon entfernt haben, das wissen wir doch, oder?
Ganz, ganz weit weg. Als nächstes erzählst du mir, sie würden komplett andere IPs, die sogar ein eigenes Kartenspiel haben, mit aufnehmen, nur weil sie irgendeine Netflix-Serie hatten.
Ja.
Also ganz, ganz unabhängig. Das geht gar nicht.
Ja, absolut, absolut. Also, Frustpixel, danke für den Follow an der Stelle. Ja, also ich bin halt wirklich gespannt, ob es halt so ein Special Sheet oder irgendwie sowas gibt. Okay, Mirrodin, wir brauchen die Spaß-Rares zurück. Curling Scales, Eon Hub, Possessed Portal, Quicksilver Fountain, Shared Fate, Timeshifter, Wall Slayer, das Set für alle, die Magic nicht spielen wollen. Toll Rares. Einfach Staxies, das Set.
Nee, das waren nicht nur mal Staxies, sondern es waren einfach so seltsame Sachen wie, ja, übergeh mal das Versorgungssegment, alle Spieler und alle so. Weiß? Oder die Kreatur, die am Anfang des Zuges dich fragt, so, hey, möchtest du deinen Draw übergehen, deine Combat oder deine Main Phases? Und denkst du so, was? Also das war, ja. Aber Mirrodin, hier dreht sich ja viel um Mirrodin 1. Mirrodin 2 war ja, also Scars of Mirrodin, beziehungsweise New Phyrexia. Ja, das war eine ganz andere Hausnummer. Da haben wir Infekt bekommen. Das war ähnlich.
Boah, aber das ist auch mal mit Bezug auf Phyrexianer, ne? Also wenn wir jetzt halt Phyrexianer auch als Main-Villains wiederbekommen, müssen wir auch phyrexianische quasi Karten wieder mit reinbekommen. Also vielleicht bekommen wir noch mal einen Return von Infect oder von Poison Counter. Aber dann darf es nicht so stark sein.
Vielleicht. Aber ich kann sagen, Infect, never ever. Infect ist gefühlt auf der Storm-Skala auch ziemlich weit oben. Und Sachen auf der Storm-Skala kriegen keinen Reprint.
Frustpixel, danke für den Prime-Sub. Das ging jetzt so Schlag auf Schlag. So erstmal gefollowt, oh, so ein Sub hinterher. Hammer, danke. Wellslayer, whenever equipped creature deals combat damage to a player, destroy all permanents other than Wellslayer. Ja, okay. Das klingt nach Spaß.
Ganz witzig, wenn man die auf einer 6-Mana 3-3 unzerstörbaren Flieger tut. Ist vielleicht bei uns schon rumgeflogen, das Deck, als wir noch viel Casual gespielt haben. Aber Abdul setzt einfach gerade nur die ganzen Artefakte, die er genannt hat, gerade im Chat.
Alles klar. Hier ist es besser aufgehoben als bei irgendwelchen komischen anderen Channels. Danke. Und danke, dass du uns einschätzt als keinen komischen anderen Channel. Ach ja. Das Ding ist halt auch, sie müssen ja auch irgendwie noch neue Leute mit ins Boot holen, auch wenn es natürlich ein Nostalgie-Set ist. Würdest du im Nachhinein sagen, dass Dominaria ein gelungenes Set war? Also das, was wir jetzt zwischen Ixalan und sowas bekommen?
Also es hat erstmal das Schlimmste für mich ever introduced, und zwar die schlechteste Subkarten überhaupt, namens Sagas. Da gehen unsere Meinungen ja komplett auseinander. Total. Ich finde Sagas unendlich schlecht fürs Spiel, weil es sind Verzauberungen, wo ich nicht mehr meine eine Aktivierung habe. Mhm. Also ich muss noch nicht mehr nachdenken, ob ich meine Verzauberung aktivieren möchte. Sondern es macht es stumpf.
Ja.
Und da bin ich absolut kein Fan von. Ich möchte meine Dinge gerne selber aktivieren, statt dass sie triggern. Und ich habe es auch wieder bei Streets of Capenna gesehen. Es gibt so viele Karten, die triggern, und so wenig aktivierbare Karten. Mhm. Natürlich macht es das auf Magic Arena einfacher. Und gerade Dominaria war ja der Beginn von Magic Arena. Also kurz danach kam das ja. Mhm. Und ja, das war für mich der Vorbote davon, wo es halt hinläuft. Und ja. Also es war einfach ein seltsames Set. Es waren kaum gute Karten drin. Der Kahn war ganz nett. Aber die Sagas, und die Kreaturen waren meistens,
Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, in Commander haben wir ja auch zum Beispiel das Goat, was sehr intensiv ist. Wir haben generell sehr viele, wie soll ich sagen, einfach extrem viele Mechaniken, die mit Treasure arbeiten, die irgendwie, ne, ja. so Sachen wie auch Blood Tokens ist sehr ähnlich wie Treasure. Und es ist, glaube ich, immer ermüdend, wenn wir zu häufig was Ähnliches sehen. Und ich würde dir auch zustimmen, dass Sagen gerade sehr overused sind und wir können jetzt erstmal ein paar Sets ohne aushalten. Aber grundsätzlich finde ich halt die Idee von Sagen immer noch toll, dass du halt einfach ein bisschen extra Value zu einem Effekt hast, den du eben brauchst. Und eben, ja. Du hast halt eine gewisse Narrative halt eben drin. Ne? Also sowas wie History of Benalia zeigt halt einfach, ne, ein Ritter, zwei Ritter, dann Overrun. Zum einen war es halt einfach ein schönes Deck damals, zum anderen ist es halt auch einfach, es erzählt irgendwo eine Geschichte oder halt, keine Ahnung, Binding of the Old Gods und solche Geschichten. Es ist halt einfach, es sind immer noch Karten, wo ich immer noch dran denke, dass die einfach coole, einzigartige Effekte haben. Aber ich würde auch. Bitte?
Harald führt die Elfen an.
Der gute Harald, der Elfen-Harald.
Ja.
Ach ja.
Also, das finde ich halt klar. Natürlich sind Sagen schön, weil sie halt so ein bisschen auch die Story erzählen. Und auch in Kamigawa fand ich es ziemlich, ziemlich cool, wie sie sich umgesetzt haben. Weil da eben Sachen wie Toshiba, Omizawa und so weiter mit drin waren. Das war cool, wenn man die Kreaturen kannte auf der Rückseite. Also sowas wie Zuge oder, wie gesagt, Toshiba oder ähnliches. Ist halt cool, aber müssen sie es denn genauso übertreiben wie mit jedem anderen Ding auch? Es ist wirklich, ich finde es wirklich, wirklich schlimm, dass die dann so ein paar Sachen dann einfach so hart ausschlachten. Ich meine, gut, früher war es ja noch schlimmer. Früher hatten wir ja jedes Set neue Mechanics und die wurden im nächsten Set schon nicht mehr supported. Ja. Das ist jetzt wenigstens ein bisschen anders. Wenigstens halten sie sich dran, dass sie es ein bisschen länger aushalten. Aber
Ja, absolut, absolut. Also, Es wirkt halt immer so sehr schnell einfach overused, ist, glaube ich, der Punkt. Und das ist halt eben, keine Ahnung, wo ich halt auch denke, muss das sein? Also ich habe dann lieber irgendwie nur einmal im Jahr irgendwelche Sagen als jetzt zu häufig. Und vor allen Dingen, du kannst ja auch das Saga-Thema auf einfach alles umswitchen. Ich meine, bei Kamigawa hat es irgendwie Sinn gemacht, aber auch bei Theros hat es irgendwie Sinn gemacht, bei Kaltheim.
Na, Toshiro, weil wenn ich Toshiba, Toshiro.
Wollte ich sagen, ist Toshiba nicht eine Automarke?
Ja, nee.
Ach ja, nee, aber es ist auf jeden Fall was ein bisschen too much wird, aber ich hoffe, dass da Wizards of the Coast irgendwie dran ist. Guten Abend, Item 07 Old. Danke für den Follow auch an der Stelle. Wir sind gerade, wie gesagt, beim Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt, haut sie gerne rein. Jetzt können wir sie einfach on the fly beantworten. Aber wie hat dir denn die erste Radio Ravnica Live-Show gefallen?
Nicht, also ich fand's cool. Also der Chat ist sehr interessant teilweise. Vielleicht müssen wir ein paar Trolls mal rauskegeln. aber ich fand es tatsächlich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr, sehr cool, da so zu interagieren. Und ich glaube, es ist auch ziemlich gut angekommen, wenn ich es richtig sehe.
Ja, also ich kann von meiner Seite aus sagen, es ist auf jeden Fall einer der erfolgreicheren Streams, die wir bisher so hatten. Aber klar, ist natürlich, ich habe das auch extra angekündigt, weil es halt auch so ein großes Ding ist. Und ich finde es ab und zu mal echt ganz nett, dass wir sowas irgendwie mal irgendwie machen. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock, das häufiger mal zu machen. Abdul fragt, wie war das Essen auf dem Command Fest? Wie war das Essen? Was gab's so?
Jetzt muss ich mich outen. Ich habe nichts auf dem Command Fest gegessen.
Ich esse nie was.
Ja, genau, ich trinke nur. Nein, also ich hatte tatsächlich Flüssignahrung dabei. Mhm. Aber also es gab ja dieses Buffet. Das war anscheinend sehr schnell sehr leer, weil es viel zu viel Ansturm darauf gab. Aber da ich mit MT mit Patrick bei seinem Patreon-Treffen war, wo wir da essen waren, keine Ahnung, und den Abend davor waren wir auch in demselben Restaurant essen, also weiß ich auch nicht. Und ja, sonst habe ich gut gefrühstückt, das war, glaube ich, alles.
Ey, ein gutes Frühstück kann einem durch einen stressigen Tag so krass durchhelfen, also gerade so Convention-Geschichten, ich war ja auch, was das angeht, häufig halt einfach auf der Gamescom und man kennt es bei der Gamescom, da gibt es halt so einen Bockwürstchenstand, vielleicht irgendwie ein paar gammelige Pommes oder so und das war's dann irgendwie und du zahlst für alles erstmal 15 Euro. Was wir immer gemacht haben, wir haben morgens ausführlich gefrühstückt mit Müsli, Brötchen, ja. Vielleicht noch irgendwie einen Joghurt oder so und ein bisschen was eingepackt, weil ey, das ist so hilfreich, dass du auch einfach Energie hast, auch dich da den ganzen Tag irgendwie hinzustellen. Deswegen, also ich glaube, cool. Ich hätte mich sogar hingestellt und hätte vielleicht was im Hotel irgendwie vorbereitet, wenn es eine kleine Kochecke oder sowas gab. Ich glaube, ich hätte da ein bisschen was gemacht.
Ja, ich finde interessant, Orca schreibt, dass das Buffet mal nachgelegt wurde. Ich habe ganz andere Sachen gehört. Ich habe nur gehört, es war relativ schnell relativ leer und manche Leute haben nie was gesehen von dem Essen und sind dann einfach nach Hause gestoppt, weil sie nichts hatten. Also ich habe da ganz andere Sachen gehört. Vielleicht wurdet ihr als Judges ein bisschen besser behandelt oder so, keine Ahnung, aber ich habe da sehr Gruselgeschichten gehört, tatsächlich eher.
Aber war das ein Buffet für alle oder war das nur halt quasi so ein VIP-Buffet?
Theoretisch war es nur ein VIP-Buffet. Also alle, die ein VIP-Ticket gekauft haben, durften daran teilnehmen. Hm. Alle Judges, alle Gäste, alle Leute, die vor Ort waren. Ja, eine Menge Leute. Und es ist, wenn ich es richtig gesehen habe oder gefühlt, gab es auch mehr VIP-Tickets als Non-VIP-Tickets. Und entsprechend glaube ich tatsächlich, dass da eine Menge Leute gemacht haben. Ja, warum 7 Damen wurde gerade aufgefüllt. Okay, also ich weiß, dass hin und wieder mal kurz was aufgefüllt wurde, aber am Ende halt Leute teilweise überhaupt nichts zu essen hatten.
Ja.
Und ja.
Wie sieht so normalerweise dein Package aus, wenn du auf so ein Event gehst? Packst du dir ordentlich was mit ein oder sagst du, ey, ich finde schon unterwegs was?
Tatsächlich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Werbung dafür mache, weil wir machen keine Werbung, wir sind davon nicht gesponsert. Und ich kenne Menschen, die davon ganz hart getriggert sind, wenn man diese Marke erwähnt. Aber ich habe mir angewöhnt, schon seit längerem dann einfach Y-Food dabei zu haben. Also hier einfach Flüssignahrung. Mhm. Einfach eine Flasche reicht mir komplett, um da halt normal durchzuhalten. Mhm. Vorher frühstücken, auf dem Rückweg vielleicht noch einen Döner und halt unter anderem dann halt diese Flüssignahrung mit bei, hast ruckzuck weggesoffen und kannst dann halt weiterspielen. Ja. Fand ich jetzt sehr, sehr angenehm tatsächlich.
Ja, also ich habe tatsächlich, also ich habe es einmal getrunken und für mich hat es sich irgendwie einfach nur angefühlt wie eine Müllermilch, aber ist ja okay. Wenn es halt einen satt hält, ist es sehr cool. Wenn ich mal auf einem größeren Turnier war, ich vergesse immer, wo der Ort war, dieses Industriegelände. Bitte?
Mal. Marl.
Ach, Marl.
Marl. Ja.
Genau. Da, wo ich auch, glaube ich, zum ersten Mal so im größeren Stil irgendwie Pioneer gespielt habe. Da hatte ich tatsächlich halt auch, ne, da hatte ich so eine ganze Arsenalladung von irgendwelchen Riegeln dabei, von diesen Country-Riegeln und so weiter. Und halt eben immer Wasser dabei.
Genau, wollte ich gerade sagen. Trinken ohne Ende. Also trinken habe ich auch immer dabei, mehr als ich brauche.
Ja.
Und was ich mir angewöhnt habe, sind tatsächlich so getrocknete Mangostreifen. Oder so.
Das klingt
Aber
nice.
getrocknet Obst. Irgendwas, was du dabei hast, was ein bisschen nochmal Zucker reinhaut und ja, was man so mal ein bisschen noch snacken kann. Ist ganz gut.
Ja, tatsächlich ist das, also ich hatte letztens tatsächlich so Fruchtschnitten dabei, was glaube ich auch einfach nur püriertes Obst ist, halt einfach in so Esspapierscheiben. Aber ich fand das überraschend lecker irgendwie. Das ist super weird. Kostet auch kaum was, aber war sehr lecker. Kann man auf jeden Fall echt empfehlen. Aber ja, was wäre denn so optimales Essen eigentlich für was man da anbieten könnte? So, wäre es geil, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, eine Auswahl wie so ein Food Corner oder sowas hätte? Ist es überhaupt machbar?
Also ich bin ja relativ oft früher in Bottrop gewesen. Und da war es immer so, dass du für relativ günstig Geld entweder ein Würstchen haben konntest oder Hähnchenschenkel. Also so drei Stück, so kleine, so Mini-Hähnchenschenkel und dazu halt entweder Kartoffel- oder Nudelsalat genommen hast, irgendwie für 2, 3 Euro. Voll okay. Und das ging zum Beispiel ziemlich, ziemlich gut. Ich meine, ja, Hähnchenschenkel sind jetzt nicht das Optimale, aber gerade sowas wie ein Bockwürstchen, ein Brötchen, ein bisschen Nudelsalat, easy. Das geht wirklich easy. Das kannst du easy anbieten. Das kostet den Vertreiber nicht viel. Und ja.
Nice. Das klingt ja echt gut. Ich habe eben noch gesehen, wir hatten ganz am Anfang noch das Thema Papierzeitungen, beziehungsweise Magazine für Magic the Gathering. Hast du da mal eins in der Hand oder hast du auch immer noch welche davon?
Ich habe welche davon. Hatten wir schon mal drüber geredet, über die
Ja.
Karte. Und zwar ist es so, ich habe eine Zeitung viermal.
Dieselbe Zeitung oder verschiedene Ausgaben?
Viermal.
Wahrscheinlich
Weil,
wegen der Promokarte.
genau, da war eine Karte drin, eine Preview-Karte, die Karte bekommen hatte. Und zwar effektiv eine physische Preview-Karte. Und das war eine Karte, die du spielen konntest, also wenn du Casual gespielt hast, bevor das Set rauskam. Das waren die, Gott, ich weiß nicht mehr, wie die Ratten heißen. Ein rotes, schwarzes 2-2 mit Hellband. Sie kriegen plus 1 plus 0 und können für 1 regeneriert werden. Für ein Schwarz. War einfach nur eine 2-Mana 3-2. Uff. Einmal ganz kurz
Trollfaust
verschenkt.
haut wieder Community-Subs raus. Vielen, vielen Dank. Er hat auch vorher schon seinen Sub verlängert, also auch dafür danke. Und ja, herzlichen Dank von Abdul und von Schnuvella, dass ihr jetzt auch subbed seid. Es ist wirklich crazy. Ich liebe den Support auf jeden Fall. Gobblehobber Rats. Sagt er gerade, der Orca.
Gobhobblerets, ich weiß nicht, es kann sein. Wir haben sie nur auf Deutsch gehabt, weil die Promo war natürlich in Deutsch. Ja, also das war halt tatsächlich das war der Hammer, diese Karte spielen zu können, bevor das Set rauskam. Und dann hat man die Zeitschrift sich auch viermal gekauft. Ich habe auch die tollste, freundlichste Karten, das tollste, freundlichste Kartenspiel der Welt dadurch kennengelernt. Es war Blue Moon. Ich habe eine Blue Moon-Karte bei mir rumstehen, die auf der steht drauf: Sie können jetzt, wenn Sie wollen, drei Karten ziehen. Möchte. Das Ding. Genau! Platzschnauzen, Ratten. Geil. Ja, geil. Ja, das ist schon cool.
Das ist schon witzig, ja. Das klingt echt spannend. Also das Einzige, was ich glaube ich diesbezüglich mal gesehen habe, ist, in unserem Local Game Store gibt es halt einen Finanzratgeber von irgendwie 2007, irgendwie der auch der ultimative Magic the Gathering-Ratgeber betitelt wurde. Den gibt es irgendwie für 30 € zu kaufen. Und es ist halt so witzig, so die alten Artikel zu lesen, wo sich Leute noch Gedanken gemacht haben, okay, das muss geprintet werden, das muss wirklich gut recherchiert sein, so ist halt irgendwie ein bisschen mehr wert als so ein Internetartikel, den du halt zur Not einfach updaten kannst. Und Ich glaube, ich hole den mal und zeig den mal hier im Stream, weil ich habe richtig Bock drauf, da so ein bisschen mal durchzublättern und einfach mal zu gucken. Zum einen sind die Preise noch einigermaßen aktuell. Was meinst du?
Ich habe auch noch ein paar alte Zeitschriften, die kann ich dir auch noch zuschicken.
Ey, sehr gerne. Wir können mal so einen Stream machen, wo wir einfach mal ein bisschen durchblättern. Ich glaube, ich habe da mal Bock drauf. Das plus der Späti hier bei uns um die Ecke, der verkauft Bootleg-Pokémon-Karten, wo ich dachte, ich mache mal so ein Display-Opening und piggyback so ein bisschen dieses Pokémon-Unboxing-Thema und sage einfach, hey, ein ganzes Display Pokémon-Karten, dann sind es irgendwelche weirden, falschnamige Karten oder sowas. Also, das wäre richtig cool, mit Zeitschriften einfach ein bisschen was noch zeigen zu können. Und ich liebe halt diese alten Bücher einfach.
Wobei ich sagen muss, ich musste demnächst noch mal Pokémon-Karten kaufen, tatsächlich. Ein Booster. Weil unter irgendeinem Video von mir, wenn ich Booster öffne, schnüffel ich da ja dran. Weil ich kenne die ja von, ich weiß, wie die ganz früher gerochen haben. Und irgendwer hat mir gesagt unter den Kommentaren, dass Pokémon-Karten heute noch so riechen wie die alten Magic-Karten. Und ich werde mir einen Booster kaufen, ich werde wahrscheinlich sehr enttäuscht drüber sein. Und wenn nicht, werde ich Karten werden und vielleicht jeden Tag morgens so einen Booster aufmachen. Nur zum dann riechen.
Ey, aber das ist halt auch eine Faszination. Das kennt man aber auch nur, wenn man es halt selber macht. Weil ich weiß noch ganz genau, wir hatten das auch mal, ich weiß gar nicht, ob das ein Video von dir war oder von jemand anderes. Auf jeden Fall so dieses an Karten, an einem offenen Booster einfach riechen. Das war so super weird für jemanden, der kein Magic spielt. Der ist dann gesehen, aber so, was zum Teufel geht denn da ab? Aber das gehört irgendwie dazu. Jeder kann es nachvollziehen. Aber ja, also was gibt's noch so für alte Printmedien zum Thema Magic the Gathering? Ich meine, wir hatten schon die Romane, die sind immer noch cool, wenn man sie noch im Original hat. Ich glaube, das sind auch immer noch Sammlerstücke. Also, wie gesagt, die ersten Novellen von Magic the Gathering sozusagen.
Entweder die oder halt die normalen Bücher, die in den Big Fat Packs. Damals hießen sie noch Fat Packs. Ich weiß, heute muss man Bundle sagen, aber damals hießen die noch Fat Packs. Die waren schon cool auch. Also davon habe ich das Ravnica, das Mirrodin und das Kamigawa habe ich da. Alle Reihen davon, also 9 Bücher davon.
Krass.
Das war schon cool, muss ich echt sagen. Dazu hast du halt noch so abgesehen von diesen Zeitschriften wie Kartefakt und so weiter und so fort, hast du ja noch diese rausgegebenen, diese ganz weißen Preislisten. Ich habe einen Kollege von mir, der hat das noch irgendwo rumliegen, so von Trader. Der hatte da in einer Zeitschrift dabei gelegt. Ich glaube, bei der Cardfact oder bei der Cardmaster oder so. Auf jeden Fall war da halt so ein urig alter weiser Zettel, wo dann einfach die Karten da waren mit so einer Checkbox.
Geil.
Und dann auch der Preis dahinter stand und was nicht alles. Und ich weiß ganz genau, ein Kollege von mir ist dann zum Trader auf einem Event hingegangen, hat ihm gesagt so, ich hätte gerne diesen Black Lotus für 150 Euro. Wurde mit einem Lächeln quittiert und nicht weiter drauf eingegangen.
Dann sagst du, ja gut, das ist ja schwarz auf weiß, wir haben halt irgendwie Preisgarantie. Na klar, jetzt muss ich den leider rausgeben. Ja. das wäre zu krass gewesen wahrscheinlich. Aber ja, ich liebe sowas. Halt nur ein bisschen so die kleinen, ne, unser erstes Thema anknüpfend, was wir halt da für Tools und sowas hatten, ne, dass man halt einfach auch sowas wie halt wirklich so Vordrucke für Decks, dass du die halt händisch einträgst. Ich meine, das ist ja auch sowas immer noch gang und gäbe bei lizenzierten Turnieren, dass man da halt eben wirklich auch eben so eine Deckliste angeben muss. Und viele Deckbilder haben da halt auch immer die einfach sowas, was du halt ausdrucken kannst und so weiter. Musste man damals erleben auch aufschreiben, wenn man es nicht dabei hatte.
Ja, die ist auch tatsächlich gang und gäbe bei uns in einem Store, wenn wir wieder Legacy spielen, das auch Competitive machen, wo ich dann auch Decklisten dafür brauche. Muss man machen. Ja. Und da habe ich immer noch ein paar Spieler, die mir dann wirklich diesen DCI-Vordruck geben, was einfach cool ist. Die geben mir dann als PDF. Aber das ist schon sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall angenehmer, wie auf einem Bierdeckel gekritzelt irgendwelche französischen Namen zu lesen.
Ja, das glaube ich. Oh, Frustpixel hat gerade geschrieben, Magic, die Zusammenkunft, Band 1, die Arena. Letztens auf dem Dach gefunden. Meine Frau hat sich gefreut, liest gerne. Ey, gerne würde ich das auch gerne mal lesen. Ich habe ja schon häufiger erzählt, Thema Dungeons and Dragons. Ich lese ja momentan die Saga vom Dunkelelfen, beziehungsweise die habe ich jetzt durchgelesen. Ich bin jetzt bei dem ersten Originaltrilogie von den Forgotten Realms, also die vergessenen die vergessenen Reiche oder so. Und da halt bei der gesprungene Kristall, also gerade wirklich noch Band 1, beziehungsweise da auch schon am Ende. Band 2 müsste ich jetzt, glaube ich, sein. Und Ich vertilg die halt gerade und halt da, wenn ich das noch koppeln könnte, eben mit Magic the Gathering Charaktere und Sachen, die ich kenne und wo ich dann drauf eingehen kann, boah, fänd ich extrem, extrem krass, wenn ich die noch irgendwie in die Hand bekomme. Ich habe gesehen, oder das hat auch jemand in meinem Discord geschrieben, die gibt's ja auch als E-Book und da sind sie halt wirklich, wirklich auch günstiger, beziehungsweise halt auch teilweise online so downloadbar, aber ich habe halt leider keinen E-Book-Reader. Deswegen, ach, irgendwann werde ich es mir mal holen.
Ich finde es halt super interessant, weil das freut mich auch. Du als neuer Spieler, Anführungsstrichen neuer Spieler, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Und trotzdem findet man immer noch neue Spieler, die halt sagen, hey, die Lore ist interessant und ich möchte die auch die alten Sachen lesen.
Ja, total.
Und alte Karten sind halt auch interessant, mir mal durchzulesen und sonst was. Diese Geschichte, wie dieses Spiel entstanden ist.
Ja.
Dann fühle ich mich so schlecht, wenn ich sage so, hey, ich bin vom ganz alten Eisen und ich finde es halt super, wenn ich auf der Karte so ganz alte Sachen wiederfinde oder mich erinnere, wie ich diese Karte gespielt habe. Sondern dass auch neue Spieler halt diese Erfahrung machen und auch den Spaß dran haben. Das finde ich halt immer wieder cool.
Ja, absolut. Ich erzähle immer wieder gern, wie ich mein Dimir Delver Pauper Deck gebaut habe und dann einfach in diesen alten Ordnern gewälzt habe vom Local Game Store nach irgendwelchen random Commons, die man halt braucht. Sowas wie halt Blue Elemental Blast oder Snuff Out, das ist halt immer so ein geiles Beispiel. Und wenn man die dann so findet, man sieht die halt auch, ne, die ist halt nicht mehr Mint. Die ist halt, wie viele Mint-Karten hat die in der Hand gehabt? Wie viele, wo du so ganz clean, wenn überhaupt mal so ein Kratzer vielleicht drüber hast, aber so eine wirklich von damals gespielte Karte, auch mit dem deutschen alten Wording, was ja mit dem heutigen gar nicht mehr zu vergleichen ist. Das sind halt schon echt halt eben geile Sachen, wenn du die halt eben echt in die Hand hast und so findest. Hat einfach was. Und genauso halt würde ich halt super gerne mal die Originalstory von Magic the Gathering lesen, als sie halt damals noch enger verwoben war mit dem Kartenspiel. Und das ist einfach unfassbar cool. Also ich würde mir halt wünschen, dass solche Sachen regelmäßig gereprintet werden, so ein bisschen wie Fetchlands, aber halt, dass man einfach so eine gewisse Gegebenheit hat, so dass man einfach Sachen noch mal sich angucken kann. Also ich weiß gar nicht, ob ich es eben mal erwähnt habe, aber ich habe von dem Mirrodin-Blog, da gab es ja auch, glaube ich, 3 Bücher, da habe ich den ersten Band noch liegen, aber da fühlt es sich ein bisschen random an, einfach random mit Mirrodin anzufangen. So, und da würde ich, glaube ich, lieber irgendwie so halb chronologisch durchgehen.
Muss es nicht.
Echt?
Weil gerade mit Mirrodin haben sie tatsächlich einen Absprung von Dominaria gemacht.
Ah, okay.
Und bis auf das Karn da drin erwähnt wird, dass der existiert, hat diese Story nichts mit den anderen Universes zu tun. Mhm. Genauso wie Kamigawa, genauso wie Ravnica. Es ist halt nicht so, dass das in dem Moment so ein Zusammenhang war, sondern da haben sie schon den ersten Move gemacht und haben gesagt, okay, wir müssen mal wen anders als nur Gix und Yakmorph und Ursa und Mishra und so weiter erwähnen, sondern wir müssen auch mal was anderes machen. Und da war halt so der erste Absprungpunkt tatsächlich.
Ja. Ja, es ist interessant. Also vielleicht gebe ich dem auch mal einen Read. Wobei ich auch, ja, ich müsste mich noch mal grob beschäftigen, was auf Mirrodin noch mal alles passiert.
Nicht und lest es dir vorher durch. Es ist großartig. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Und gerade die Mirrodin-Reihe fand ich sehr, 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 sehr cool. Mit dem coolsten ever Erklärung, wie Goblin-Reparaturen funktionieren.
Okay. Ich freue mich drauf. Ich schaue mal rein und dann bin ich mal gespannt, was mich da so erwartet. Andere Investitionen in Printmedien wird wahrscheinlich auch noch die Boom-Comics sein, wo ich halt jetzt durch verschiedene Online-Videos so ein bisschen, also halt vom Tolarian Community College, muss ich da sagen, der hat da sehr cool die auch animiert. Und die machen mir tatsächlich ein bisschen Bock, weil es halt Non-Canon-Storylines mit Charakteren sind, die man eben kennt, ne? Wo man eben immer Sachen mit Charakteren machen kann, die kannst du halt nicht in Magic machen. So, und das finde ich halt genial, wenn es so Side-Stories gibt. Und ich hoffe mir, was ich gehört habe, sind die Stories deutlich besser, als was zum Beispiel in Forsaken oder in War of the Spark so betitelt wurde.
Das war nicht schwierig.
Das stimmt allerdings. Orca schreibt, mein Gefühl bei den Büchern ist halt irgendwie, ich lese die ersten 50 Seiten, skippe dann das ganze Buch und lese dann die letzten 50 Seiten. Ey, das ist halt das Ding, Thema Lesen. Ich weiß nicht, liest du regelmäßig oder liest du viel?
Nicht mehr. Früher habe ich viel gelesen. Ich habe auch ein Buch, das ist ein sehr dünnes Buch, was ich immens oft gelesen habe. Also ich glaube 40 bis 50 Mal habe ich das mittlerweile gelesen. Dasselbe Buch. Und also früher habe ich sehr, sehr viel gelesen. Mittlerweile habe ich aber auch die Zeit tatsächlich nicht mehr dafür. Weil ich andauernd irgendwo Videos am Machen bin oder mich mit Freunden treffen muss. Arbeit schlaucht echt viel Zeit. Und das war halt früher noch anders. Gerade als Student hat man ein bisschen mehr Zeit. Ja. Und ja, dann war das halt mit dem Lesen sehr viel einfacher. Was ich immer noch hin und wieder mache, ist Vorlesen tatsächlich. Mhm. So, wenn jemand irgendwas vorgelesen haben möchte, dann lese ich das nochmal manchmal vor. Aber ansonsten, ja.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen wieder das Lesen wiederentdeckt. Ich habe sehr viel gelesen, als Harry Potter Bücher natürlich rauskamen, weil es war so das, wie glaube ich, für gefühlt die halbe Gesellschaft, war das so ein richtiger Hype, wo man wieder sagt, okay, hey, jetzt wird noch mal ganz groß gelesen, es gibt so einen Lesehype. Und ich habe dann halt so wirklich angefangen mit kleinen Büchern. Wir hatten auch so einen kleinen Buchclub damals und das hat einfach sehr geholfen, regelmäßig sich ja wirklich die Zeit zu nehmen und so ein Buch mal fertig zu machen. Aber halt auch wirklich, ne, nicht sofort mit, keine Ahnung, Moby Dick oder so anfangen oder mit irgendwelchen riesen Endlos-Stories oder mit S oder so, sondern einfach mit 200-Seiten-Büchern. Also alle D&D-Bücher, alle Forgotten Realms-Bücher sind nicht länger als 200, vielleicht 250 Seiten oder so. Also sie sind wirklich zeitig lesbar. Und vor allen Dingen bin ich ja mittlerweile an einem Punkt angekommen, nachdem es sehr lange immer so war, okay, ich lese nur das Nötigste, so immer mal so 10 Seiten, mal nur eine halbe Stunde am Tag, einfach nur, damit man zum Lesen mehr und mehr kommt. Mittlerweile freue ich mich da auch mega drauf. Also eigentlich jeden Abend lese ich immer so Minimum 10 Minuten, Maximum fast eine Stunde oder so. Und es ist halt wirklich eine sehr schöne Geschichte, das halt eben zu machen. Und ja, sonst anders, andere Geschichten mehr, ich sag mal, Literatur zu sich zu nehmen, ist natürlich Hörbücher, das hat, glaube ich, Abdul eben geschrieben. Wobei ich nicht weiß, wie available die Magic-Bücher als Hörbücher sind. Es wäre natürlich genial, wenn es die so gibt. Und ich weiß zum Beispiel German Magic Stories, der liest ja auch viel vor auf seinem Kanal. Also, wobei, ich glaube, das sind nur die Online-Stories, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, oder?
Ich glaube auch, ja.
Ja. Und das ist halt, ne, super zum Einschlafen, super zum nebenbei bei der Arbeit hören. Und The Kenshin fragt auch Manga. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang auch Manga gelesen. Hauptsächlich Death Note, was damals mich irgendwie komplett gepackt hat, so als Teenager. Aber tatsächlich gar nicht so, also aktuell eigentlich fast gar nicht mehr. Ich finde Mangas, die sind cool und wenn es das Hobby ist, kann ich es auch mega respektieren. Für mich waren sie irgendwann zu schnell, also ich hatte zu schnell ein Manga-Band durch und musste zu lange warten, bis der nächste Band rauskommt. Und dafür war das halt die Zeit und das Geld mir nicht wert. Dann habe ich mir kurz gedacht, okay, warte doch mal auf Sammelbänder, wie es jetzt zu Dragon Ball oder sowas gibt. Ist halt einfach zu schnell und keine Ahnung. Ich finde halt bei Anime und Manga allgemein, ich bin da irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen rausgewachsen. Wobei ich immer noch weirdly angesprochen davon bin. Ich habe letztens einen Banner in Berlin gesehen, wo irgendwie eine Anime-Messe in Berlin ist. Und ich dachte mir, oh, vielleicht gehe ich da mal hin. Und dann dachte ich, ich habe seit 2-3 Jahren nicht mal mehr ein Anime geguckt. Und denke mir so, was soll ich da?
Ja, sehr gut. Das ist. Aber Mangas, ich habe immer noch zwei Bände, also zwei Reihen, die ich voll machen muss. Scheint. Aber
hoffentlich nicht One Piece, oder?
Nee, so verrückt bin ich nicht. Ranma 1,5.
Oh, wow, das ist cool. Das kenne ich sogar noch.
Da fehlen noch ein paar. Und ich habe Azelworld angefangen gehabt. Und wie Ken schon auch schon schreibt, die gibt es mittlerweile als Light Novels, was ja dann wirklich Bücher sind. Mit zum Lesen und nicht nur Bildchen zum Gucken. Und dementsprechend, machen das auch weiter. Also Azelworld wird wesentlich weitergeführt als Light Novel im Vergleich zum Manga. Der Manga ist, ich glaube, nach 8 Dingen fertig. Und ich muss mich überlegen, ob ich da die Light Novel mir noch anfange. Und irgendwann sollte noch von Sisters New Devil also von Testament Sister New Devil irgendwo mal ein neues Teil rauskommen. Aber der kommt nicht.
Ja, da bin ich leider auch raus aus aktuellen Entwicklungen angeht. Ich glaube, den aktuellsten Manga/Anime, den ich verfolgt habe, also mehr als Anime, ist My Hero Academia, wo ich glaube noch bis zu Staffel 4 geguckt habe und dann habe ich gemerkt, das ist so ein Shonen-Endlos-Ding, wo ich mir denke, boah, nee, das kann ich nicht. Ich brauche mittlerweile Stories, die ich habe jetzt gestern habe ich das Finale von Stranger Things geguckt. Ich habe Stranger Things nachgeholt, was ziemlich gut und es ziemlich wert war. Aber ich mag halt auch zum Beispiel, dass die Ansage einfach da ist, dass man sagt, hey, das hat 5 Staffeln und danach war es das mit der Story. Es gibt jetzt nicht unzählig weitere Arcs, die immer wieder aufgenommen werden. Und dann geht's noch mal auf eine Insel. Und dann geht's kurz in den Himmel. Und dann geht's kurz in die Unterwelt. Und dann gibt's noch mal eine dritte Insel. Dann geht's noch kurz um die Marine. Und dann muss mal kurz noch die Welt gerettet werden. Und dann, also es wird mir halt zu viel. Weil auch Kenshin meint halt jetzt One Piece. Mein letzter Stand bei One Piece war dieser Sandtyp. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der den Mantel immer so komisch getragen hat, dass die Ärmel, also dass er die Arme nicht durch die Ärmel gesteckt hat, sondern die hingen einfach nur so. Das war mein letzter Stand.
Ja, immerhin, dann hast du ganz am Anfang gefühlt aufgehört. Das ist immerhin ganz gut. Ich habe aufgehört, als sie 10-mal oder so gefühlt dieselbe Szene abgespielt haben, immer und immer und immer wieder. Und ich mir gedacht habe so, was gucke ich hier? Warum geht das nicht voran? Und dementsprechend, One Piece bin ich auch komplett raus.
Ja. Der Death Note-Film, ja, da muss man ja mittlerweile fragen, also weil es Item 01 nochmal fragt, muss man ja fast schon fragen, wer. Also beziehungsweise welcher One Piece-Film, weil es gibt ja, soweit ich weiß, es gibt ja eine, boah, jetzt kommt Anime-Begriffe, es gibt ja die Real-Verfilmung, es gibt die OVA, heißt es, glaube ich, wo es, glaube ich, so animierte Filme halt eben sind. Und dann nochmal eine Netflix-Adaption. Und also ich habe vielleicht das erste Real-Life-Ding gesehen und ich fand es grausig. Und ich habe halt den Anime gesehen und den fand ich sehr, sehr gut. Aber alles andere kann ich nicht versprechen.
Ist noch schlimmer.
Die Netflix-Version, echt?
Ist noch schlimmer.
Oh Gott, oh Gott. Dann weiß ich gar nicht, ob ich es sehen will.
Nein, aber das ist wie so ein Autounfall. Du kannst nicht weggucken.
Ja, genau. Aber, ach, ich weiß nicht. Ich finde Animes cool und ich mag die Kultur und so. Und viel Anime-Tropes sind ja dann auch in Videospielen. Und da bin ich zum Beispiel sehr viel aktueller, was so Sachen angeht. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Persona 5 Royal durchgespielt, nachdem ich Persona 5 auch durchgespielt habe. Und ich habe es geliebt. Sehr, sehr cooles Spiel. Sehr, sehr cool. Oldschool in der Version. Ne, ist halt einfach Pokémon vom Spieldesign her. Habe ich richtig gemocht. Die Netflix-Realverfilmungen werden angekündigt und gehören in den Schrott. True. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Einfach true.
Mal by the way, ihr macht es echt gut. An den Livestream kann man sich gewöhnen. Dankeschön, D. Mitchell. Das freut mich sehr. Ich weiß noch nicht, wir haben, also das war jetzt erstmal nur so ein Projekt, wo man gemacht hat, hey, wir machen das mal. Aber gerade wenn es so gut ankommt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das könnte man schon mal so ein bisschen häufiger machen auch, oder?
An für sich, gar kein Problem mit.
Wahrscheinlich nicht jeden Montag, aber so vielleicht, keine Ahnung, einmal im Monat oder so.